Aufnahme, ich hab die da. Super.
Madame? Verborgene Schönheit heute.
Prost.
Prost.
Prost. Prost. Und Mahlzeit.
Und willkommen beim Bierdacher Podcast 291. Heute begrüßen Sie der Horst.
Der Harry, das schreibt man H-A-R-I.
Der Gregor.
Der Dennis, da schreibt man D-E-N-I-S.
Und der Nenad mit zwei N.
Mit zwei? Also eins und eins.
Genau.
Und nicht zwei, damit der Hupen. Das hätte das auch falsch geschrieben. Ja,
noch eine Möglichkeit gefunden. Okay.
Das wir sind in der Zypresse.
Genau. In der Westbahnstraße 35a. Beim Gari. Und zwei Leute essen schon. Sollte ein gutes Zeugnis für das gute Essen hier sein. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch riesengroßen Dank ans Klebemonster. Ich habe mir erst gestern mit seinem Biertaucher Bieröffner ein Bier geöffnet und habe mich sehr gefreut über sein Merchandise.
Ich mache das jeden Abend, ganz alleine.
Traurig oder schön? Ich entscheide mich später. Und außerdem an unsere Hörer, an unsere Feedbackgeber, an unsere
Patreonen.
Ganz großen Dank. Patreon ist ein echter Player geworden. Ja. Ne? Wahnsinn. Ja. Und so überhaupt wahlloses Danke. Nein, nicht ganz wahllos. An unsere Hörer auf jeden Fall.
Speziell an die Elke.
Ach ja. Genau, richtig. Und großen Dank an die Elke, weil die hat uns ein E-Mail geschrieben. Das, ich in der letzten Folge, glaube ich, das hat mir auch ein bisschen leid getan, dass die Elke nämlich, also nicht, dass die Elke das gewonnen hat, aber dass dann der Nenad auch sich beworben hat und wir hatten doch eh zwei Bewerber und zwei Bullies und dann sagt, also wirklich, also Entschuldigung Nenad, ich gebe dir auf jeden Fall jetzt einmal hochverdientermaßen den Kapuzenpullover.
Oh, ja. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Dankeschön. Gerne.
Ich habe ihn ja so letzte Mal mit und ich.
Die Elke hat verzichtet und gesagt, wir sollen, obwohl sie ihn gewonnen hat, den nehmen.
Ach so, genau. Tatsächlich. Vielen lieben Dank, Elke. Ich hoffe, das ist nicht deswegen, weil ich zu weinerlich geklungen habe.
Kann auch daran liegen, dass XXL nicht passt.
Das kann natürlich auch sein. Ja, mir wird er passen.
Sehr gut. Ja, also sie hat geschrieben, dass sie sich nämlich auch schon einen Kapuzenpullover besorgt hat von den Biertauchern über Spreadshirt. Also das hast du gelesen. Und da habe ich mir schon gedacht, interessant. Ich habe gewusst, dass der Stefan hat ja für uns auch Logos designt. Mhm. Und ich glaube, das hat er. Bei Spreadshirt, bei diesem T-Shirt-Service kann man da so Motive hinterlegen. Es kann sein, dass ich auf eines dieser Motive zurückgegriffen wird. Ecke ist wieder sehr spannend, aber ich werde selber auch noch auf Spreadshirt nachschauen, was da von den Biertauchern
rumgeht. Ich gelobe hiermit, dass jeder, der mit einem, den wir nicht kennen, ja, und der hier erstmals auftaucht zum Podcast mit einem Biertaucher gewandt, kriegt von mir ein Bier.
Okay.
Ich möchte einfach Leute sehen, die für uns Werbung machen. Das ist cool.
Kann man mal, ja, voll. Das ist gut, gute Idee. Mhm. Ja, kommen wir zum Teaser, oder? Mhm. Ja, ich habe n-lang viele Themen, noch von alten Podcasts, aber diesmal habe ich eigentlich nur eines zu berichten. Ich war im Kino und habe mir angeschaut Die verborgene Schönheit. Ein aktueller Film mit Will Smith, Kate Winslet, Edward Norton, Helen Mirren, also ein Star auf dem
Podcast. Ui, davon habe ich noch gar nichts gehört.
Tja. Ja, das war's.
Der Uhrzeigersinn, der wird
okay.
Entschuldigung. Ich habe vergessen, worüber ich rede, deswegen entscheide ich mich jetzt heute dazu, über Musik zu reden. Und zwar, ich habe mir nur noch das Album besorgt von Mike Oldfield.
Gibt's noch.
Ja, und eventuell noch über Iron und Sky.
Zumindest seine Alben.
Ja, er lebt auch noch. Kann ich ja gleich erzählen.
Ja, ich habe in den letzten Tagen unzählige Male vergeblich versucht, einen Podcast aufzunehmen und kann da über ein paar Erfahrungsberichte reden.
Jetzt gelingt es dir gerade.
Jetzt gelingt es mir. Obwohl, don't jinx it.
Ja, stimmt.
Ach, ich habe im Backlog noch ein Buch, David gegen Goliath, vielleicht komme ich heute dazu. Und sonst war ich tanzen, gerade auf einer Demo und kann ein Couchsurfer-Erlebnis berichten.
Das ist doch spannend. Real life.
Ich habe meine Twitter-Reihe geändert. Ich habe einen schönen Podcast zu empfehlen und ja, noch bei Bedarf jede Menge Themen. Von Film und Film. Vielleicht auch Film und Serie.
Das schalte ich gerne wieder an.
Vor allem ist der Stefan nicht da, wir sollten es nutzen. Ja,
stimmt. Gibt's keinen, der leidet. Schauen wir mal, auch das Don't Jinx It.
Haben wir Termine?
Bis auf das kommende Podcast-Meetup, was man immer erwähnen kann an dieser Stelle, was der Stefan organisiert, was auch immer wieder empfehlenswert ist, wo man immer wieder interessante Podcaster und Menschen generell trifft. Aber ansonsten?
Ansonsten bitte über die Facebook-Gruppe zum Rücktritt von Innenminister Sobotka anschauen, da sollten jetzt ziemlich viele Demos kommen.
Er wollte es so.
Also sie hat
kann.
Ja, kommen wir zum
eigentlichen Podcast.
Ja. Ja. Wir haben, glaube ich, nichts vergessen. Alle lachen.
Wow, so eine tolle Routine drin.
Ich wusste nicht, dass es ein Konzept gibt.
Nein, dass man was vergessen kann.
Ja, das ist eigentlich ein guter Einwand. Ja. Wer kein Konzept hat, kann es vergessen. Womit fangen wir an? Wir sind ein bisschen aus dem Tritt, weil der Stefan ja heute fehlt.
Ohne Stefan sind wir unstrukturiert, ja.
Wie erstens das und zweitens, der Stefan bringt ja auch immer die heißen
Technik. Und druckt das Internet aus.
Ja, und bringt die heißen Technikthemen, die ja eigentlich dann immer wieder an der ersten Stelle sind bei uns. Und ja.
Gut, dass du sagst, aus aktuellem Anlass.
Okay.
Es gibt eine schöne Seite, der ist bei Europe Second. Wurde von Böhlemann auch in seiner Sendung propagiert. Da dazu jedes Land einen lustigen Trump-Video machen, wo sie sich über Präsident Trump lustig machen und sagen, hey, we hear you are America first, but we want to be second. Und dann stellen sie halt das eigene Land
Dritter, vor. Die wollen Dritter werden.
Ja, stehen.
Was?
Und jeden oder Tag kommen jetzt halt mehr.
Die Belgier sagen, second or tenth. Heute, während wir das hier aufnehmen, wird auch das Österreichische ausgestrahlt.
Ja. Ich tue mit sehr, sehr großem Genuss diese Seite da und anschauen, ob schon neues.
Marokko hat inzwischen auch eins beigesteuert. Das ist nicht so lustig, aber es ist halt
das ist cool.
Mehr Länder machen mit als nur europäische, weil ursprünglich war das so ein europäisches Projekt und ehrlicherweise muss man sagen, ich habe jetzt 10 gesehen, danke. Ist schon okay, der Witz ist vorbei. Und ja, ich meine, wenn Österreich da nicht in der Lage ist, weil wir halt weder eine gescheite Late-Night-Show haben, noch eine gescheite Satire-Sendung.
Moment mal, heute? Also nicht die Sendung heute, sondern Willkommen Österreich ist doch eine, oder?
Wir haben keine Gescheite und wir haben keine Late-Night. Ich hab mich schon richtig formuliert. Mein erster Instinkt war ja die einzige Sendung, die so halbwegs in Frage kommt, wäre Silent Cooking. Kennt das jemand? Das ist auch immer Dienstagnacht gelaufen.
Nicht, nein.
Das ist
das von früher.
Es ist exakt das, was es heißt. Das ist Kochen ohne Reden. Also eine Kochsendung ohne Reden, nur mit Einblendungen.
Das ist sehr...
Ja. Vielleicht da oder Science... Aber es läuft gerade nicht Science Bus, das habe ich mir gedacht. Vielleicht läuft es da drin, das würde ich noch so als tatsächlich teilweise lustige Sendung durchgehen lassen.
Tatsächlich.
Aber teilweise. Aber nicht Willkommen in Österreich. Und Late Night.
Ich schaue das schon seit Jahren. Ich muss sagen, ich mag ja Stermann und Grissemann und bin bei ihnen relativ unkritisch, weil ich sie schon so oft in Kabarettprogrammen gesehen habe. Weil das einfach damit sozialisiert wurde beim Radio hören, als sie noch das Salon Helga bei U3 gemacht haben und so.
Das ist aber eine ganz andere Kategorie, leider.
Ja,
haben wir das im Fernsehen nicht weitermachen können.
Ja, wie gesagt, also ich habe da überhaupt keinen Plan mehr, aber ich freue mich halt trotzdem, wenn ich den Grissemann oder den Stermann irgendwo in Wien rumwackeln sehe.
Das Problem ist ja dieses, wer jetzt sich für generell Fernsehkonventionen interessiert, das Konzept Late Night ist ja eigentlich was ziemlich Cooles. Also persönlich, kann man es mögen oder nicht mögen, aber es ist halt ein Stil von Fernsehen. Mhm. Ja? Und was wir in Österreich machen mit unseren begrenzten Mitteln, wir machen nicht eine tägliche Sendung, weil diese Late-Night-Sendungen sind
täglich
4 Tage in den USA, halt Montag bis Donnerstag, oder wöchentlich, aber auf jeden Fall immer aktuell. Und eben die wöchentlichen Sendungen, so wie Last Week Tonight, die machen halt auch größere Blöcke und die machen Themen intensiver. Und die tagesaktuellen Sendungen, die nehmen halt um 18, 19 Uhr auf und strahlen um 22, 23 Uhr aus oder so. Und was bei Willkommen Österreich passiert ist, sie zeichnen alle 2 Wochen 2 Folgen am Montagvormittag auf. Das heißt,
Das hat weder was mit das
reduktionstechnischen Gründen
es ist, macht man das. Ja, es ist einfach die günstigste und meiner Ansicht nach auch das Konzept völlig ignorierende Version davon, die halt technisch umsetzbar ist, finanziell umsetzbar ist und halt irgendwie funktioniert, aber was halt oft passiert ist, dass ein Witz 2 Wochen alt ist. Mhm. Weil wenn du Glück hast, ist die Sendung halt einen Tag oder 1,5 Tage alt. Mhm. Das ist der Best Case. Ja. Aber Worst Case ist, sie ist 2 Wochen und 1 Tag alt. Und da muss, deswegen sage ich, es ist einfach wirklich keine tolle Sendung. Und, ja, und ich also verstehe überhaupt nicht.
Nicht diesen Format der klassischen Late Night.
Und die Zielgruppe, von der Zielgruppe kannst du ausgehen, dass die das alles schon gesehen hat. Oder dass sehr viele von der Zielgruppe die totalen Medien-Hardcore-User sind. Hm. Und insofern finde ich das eine sehr merkwürdig konzipierte Sendung. Weil das, was sie am Anfang war, was ich erinnern kann, das Willkommen in Österreich war ein ziemlich merkwürdiges Ding. Also nicht die Nachmittagssendung vom Wolfram Biecher, sondern das, was dann Stermann und Grissemann am Anfang Angst. Gemacht haben. Das war wirklich ein merkwürdiges Ding, aber es war halt irgendwie besonders. Ja? Mhm. Und all diese besonderen Dinge, den Mann im Schrank, und haben sie halt irgendwie...
Das ist nicht mehr schräg genug sozusagen.
Ja, also sie sind einfach völlig normal geworden und völlig beliebig. Und auch, dann hat er so einen Hermes, den fand ich immer so, der war so dieses Element da drinnen. Und jetzt haben sie diesen Peter Kleen. Kennst du diese Videos, der mit einer ORF-Kamera zu den hingeht und wirklich brutal geschissene Fragen stellt, wo du dir im ersten Moment lachst so drüber. Mhm. Ja, mein absolutes Hassbeispiel ist, er fragt die Klawischnik, ob sie es heute bereut, dass sie dem Kickl, mit dem sie in der Schule war, damals nicht den Puzzle gegeben hat, dass er heute halt so einer ist, wie er ist. Und sie halt, also du hast richtig gesehen, wie sie meine schmieren will. Und das Problem ist, das passiert nicht unter dem öffentlichen, ich bin jetzt Satire, sondern es passiert mit dem ORF-Logo, während diese Politiker in einer unter Anführungszeichen Stresssituation sind, wenn sie mit einer massigen oder auch bei der Angelobung Van der Bellen, der hat andere Dinge zum Denken, als irgendwie dumme Fragen zu beantworten. Also du willst Politiker entlarven, also es ist, ich bin überhaupt ein absoluter Gegner von allem, versteckte Kamera und solche Dinge, wo du Leute einfach erwischen willst und ihre Situation ausnutzt. Und das ist halt jetzt irgendwie so das neue Ding und das gefällt mir nicht. Und da höre ich jetzt auf, über Willkommen in Österreich zu lästern, weil es, ja, ich gerne mehr dazu, aber ich finde das nicht gut.
Ja. Läuft das immer noch jeden Donnerstag? Ist das ein
Dienstag?
Dienstag ist okay. Dienstag. Gibt's noch? Okay, weil es liegt schon ein bisschen zurück, meine Fernsehzeit, aber es gab ja diese klassische Donnerstagnacht.
Ja, die ist jetzt die Nacht, Dienstagnacht.
Ah, okay, das haben sie einfach
den Tag vertagt. Ja, aber das ist auch schon lange her.
Weil da kann ich mich schon noch erinnern, wie das eingeführt worden ist, das war ja nicht unflott. Da gab es ja die Sendung ohne Namen, ich mochte das ganz gern. Da ist der Schalko ganz groß geworden, der jetzt super erfolgreich ist, kann man schon sagen, oder?
Ja, er produziert ja Willkommen in Österreich auch.
Ah, okay, das ist auch...
Also ich weiß jetzt nicht, ob er Regie führt bei jeder Sendung, aber auf jeden Fall produziert seine Produktionsfirma die Sendung.
Und ich mochte das eigentlich schon, so eine Schiene, wo so ein bisschen anderes Zeug ausprobiert worden. Da hat es auch noch diese Dorfer-Geschichte.
Dorfers Donnerstag, ja.
Dorfers Donnerstag, das mochte ich auch. Aber ja, aus den Augen.
Ja gut, Maschek war ja in Dorfers Donnerstag und die sind dann eben zu Willkommen Österreich gewechselt.
Ah.
Na, die waren ja...
Siehst du, Maschek, die hast du ja mal live angeschaut,
oder? Ja. Naja, ja, das auch. Und ich habe auch diesen Tagespresse-Show gesehen und ich bilde mir ein, da waren auch sehr viele Außenreportagen von dem, was ihr jetzt geredet habt, der dir nicht gefällt. Von
Peter
Kling.
Ah, okay.
Wobei ich ihn bis jetzt ganz lustig finde, aber ich habe ihn jetzt erst 3-4 Mal gesehen. Ja. Also. Aber natürlich, man kann es dann auch.
Ich bin ein absoluter Gegner von versteckte Kamera. Ich glaube, dass versteckte Kamera, und das ist für mich diese Kategorie, das ist, wie gesagt, Leute, das ist auch wie, man regt sich über, dass Fußballer so deppert werden und so depperte Interviewantworten geben, aber ich denke mir immer, die sind nach 90 Minuten und sind dann entweder voll euphorisch oder voll fertig, aber auf jeden Fall haben die sich gerade 90 Minuten ausgepowert und du willst jetzt eine akademische Antwort von ihnen. Und das gleiche passiert hier. Kannst du nur
30 Liegestütz machen und dann
ein Interview. Und du kannst jetzt sagen, hey, ein Vollprofi wie die Klawischnik oder einen anderen Politiker, den kann man wischen, aber hier geht es nicht wirklich darum, Leute bloßzustellen. Und bei versteckter Kamera ist es halt wirklich so, also echt fett oder sowas, vorzuspielen, da wäre jetzt jemand verletzt oder da würde dir da die Bahre mit dem Verletzten würde den Sanitätern davon rollen oder sowas. Das ist mein als ehemaliger Sanitäter mein Hassbeispiel aus Echtfett. Mhm. Das
stimmt. Wobei wir mussten Echtfett-Leuten auch zugutehalten. Sie haben ja auch so Skurrile, die keinen Schaden angerichtet haben, Spots gehabt. Also ja. Reiter, mit der Beauty ruft und einfach durch die Masse geht.
Absolut. Richtig. Genau. Völlig harmlos, ja. Aber das ist beim Peter Kling genauso. Das Dreiviertel sind tatsächlich wirklich, vielleicht auch wirklich lustig. Mhm. Und er erwischt jemanden noch in einer ruhigen Situation. Aber wirklich im Stress vorbeigehen, jemanden eine brutale Frage. Er ist vorbereitet. Ja. Die Leute sind nicht vorbereitet.
Assassination irgendwie ein bisschen.
Und es ist, ja, ich mag das nicht persönlich, aber.
Mhm. Ja. Was ich noch sagen wollte, Entschuldigung, vorhin konnte ich nicht reden, das Essen hat mich leider zu sehr eingenommen.
Klar,
singen. Ich finde gleichzeitig aber witzig in Willkommen Österreich diese Nicht-Aktualität, weil man merkt so richtig, wann sie es aufgezeichnet haben, dass da etwas Bestimmtes noch nicht bekannt war. Naja. Und das hat dann seinen eigenen Charme und Witz. Und ich saß jetzt schon öfters im Publikum bei Willkommen Österreich.
Ja, schon. Wie geht das? Wie macht man das? Muss man sich da wohl registrieren?
Oder ja, ich habe das nicht gemacht. Das macht meine Freundin, wenn sie sagt einfach, wir gehen mal wieder hin und dann zack, holt sie sich Karten. Die werden mehr oder weniger verlost auf einer Homepage. Man registriert sich dort und wenn man Glück hat, bekommt man eine E-Mail. Ja, sie können...
Und dann muss man was zahlen auch noch?
Oder? Nein, das ist kostenfrei. Mhm.
Es ist du nicht kriegst auch nichts dafür,
kein Geld zu zahlen. Ja,
bekommt man die angezeigt, wann du lachen sollst?
Nein, das gibt es nicht.
Das ist lustig.
Nee, aber der Saal ist kleiner, als man eigentlich denkt.
Man sieht es ja auch immer, wenn so ins Publikum schwenken, dann denkt man, das sind aber nicht viele Leute.
Es sind mehr Leute, als man denkt, aber der Raum ist kleiner.
Und sieht das Publikum auch immer alle diese Videos?
Ja, die werden...
Immer ausnahmslos?
Ja, okay. Und zwar stehen vorne rechts und links zwei Fernseher und darauf wird das auf jeden Fall gezeigt und weiter hinten stehen auch nochmal zwei Fernseher, damit die hinten sitzen, auch was erkennen können. Da kann ich ja mal alles erzählen, wie das überhaupt ist.
Sehr gut,
ja, es werden zwei Sendungen hintereinander aufgenommen und meistens sind wir in der ersten. Ich habe die zweite noch nie erlebt, glaube ich.
Also du kriegst nicht einen Zweierblock, du gehst nur für eine Sendung.
Es gibt tatsächlich Leute, die für beide gleichzeitig die Karten bekommen haben.
Dadurch achtet aber hoffentlich jemand drauf, dass sie umgesetzt werden. Ich kann nachher meine Barbara Kalisch-Show-Erfahrung erzählen im Vergleich, aber
ich habe noch eine Millionen-Show-Erfahrung.
Ja, aber auf jeden Fall schauen Sie, dass nicht das gleiche Publikum exakt gleich
ist. Ja, das
wird jetzt umgesetzt zwischen der Sendung.
Jedenfalls, man wartet vor der Tür, also in so einem Lokal ist das erstmal, wo man wartet und das Aufnahmestudio
ist dahinter. Wo ist das, am Königelberg oder wo
das
St. Marx?
St. Marx Landstraße,
Der Raum ist insofern, hat Geschichte, das ist die ehemalige Kassenwartehalle, also St. Marx war ja der Riesenschlachthof und da gibt es die Riesenhalle heute noch, da wurden die Rinder hingebracht, dann hat man so einen Bestätigung bekommen, Lieferschein, und dann ging man dort in die Kassenhalle, hat in der Mitte, da wo dieses Studio ist, war der Wartesaal, und rundherum sind Türen, gell?
Mhm. Ja.
Und die Türen waren quasi die Büros, wo man dann aufgerufen wurde und hat sein Geld bekommen als Bauer, wenn man die Rinder abgeliefert hat. Und heute sind hinter den Türen ist ein Gang und dann in der nächsten Ebene, also da wo die Büros sind, sind jetzt Schnitträume und Tonstudios und so Sachen, die kann man mieten. Mhm. Also, und vorne ist eben das Lokal, also wie gesagt, ich habe dort direkt studiert, mein Filmstudium, deswegen weiß ich es auch.
Du kennst die Räumlichkeiten.
Ich kenne die Räumlichkeiten, ich war allerdings noch nie in der Sendung, aber ich weiß, dass wie der Raum ausschaut. Und die Geschichte ist halt interessant und das Gebäude ist denkmalgeschützt, genau aus dem Grund.
Ja, also irgendwann geht die Tür auf und alle strömen rein, weil first come, first serve. Das heißt also, die
du
Plätze werden...
Sitzen, wo du
als erstes hinkommst. Freie Platzwahl. Und es ist auch so, dass wenn man Karten bestellt, bestellt man nicht eine für sich und jeder muss, sondern man meldet halt an, so viele Personen möchte ich
Karten bestellen.
Ja, registrieren. Und da sitzt man dann da und als erstes... kommt ein Animateur, der schon mal ein bisschen Stimmung macht, damit es witziger wird. Stermann und Grissemann sind noch weiter hinten. Und dann kommen die irgendwann und machen ihr Programm, das nicht aufgezeichnet wird.
Aha. Das ist sogar nur fürs Publikum.
Das ist nur fürs Publikum, Programm,
um euch aufzuwärmen. Ja. Also in Stimmung zu bringen.
Ja, es ist schon auch schon eine Vorbereitung auf die Themen, die sie sich vornehmen werden zum Teil. Aber im Endeffekt, das ist nur für das Publikum, das da sitzt und nicht für
Also du kriegst eigentlich ein Kabarettprogramm.
Ja, das genau. Sozusagen. Man bekommt dann gesagt, wenn die Kamera auf einen schaut, lächeln, lachen, weil es heißt dann direkt, ihr werdet euch ärgern, wenn ihr dann später im Fernsehen euch selbst seht und nicht lacht. Das ist wird direkt gesagt. Natürlich hat das eher für sie selbst Zweck. Aber ja, stimmt tatsächlich. Ich habe mich auch ab und zu mal drin gesehen und ja, scheiße.
Und du hast gerade nicht gelächelt.
Ja, ich saß da so. Also mit verschränkten Armen.
Der Einzige, der den Witz nicht kapiert hat im Publikum.
Oder
der nicht lustig
findet. Um ehrlich zu sein, fand ich die immer lustig.
Du hast es noch nicht zum Ausdruck gebracht.
Ich habe es noch nicht zum Ausdruck gebracht, ja. Das ist, ich schmunzel dann eher so in mich hinein, bin zufrieden. Ja. Naja, okay. Ich hatte auch einmal Pech, da hatte ich nur Stehplatz. Auch interessant ist, wenn halt doch der Raum zu voll wird, steht man. Aber sie versuchen alle, dass sie Plätze bekommen. Stimmt, genau. Einmal waren wir in zwei Sendungen hintereinander. Und in der ersten standen wir und dann hatten wir die Möglichkeit, uns direkt hinzusetzen. Stimmt. Oh, das ist auch schon lang her. Ja,
das beantwortet auch die Frage der Umpositionierung. Also das ist natürlich schon ein bisschen
gespürt. Ja, aber das war keine Absicht oder so von denen, sondern wir hatten dann die Möglichkeit, uns einfach hinzusetzen. Mhm. Wir haben uns da dann hingesetzt. Während die Sendung aufgezeichnet ist, wird die Türen verschlossen und man darf nicht raus. Wenn man natürlich ein Bedürfnis hat, lassen sie einen raus, aber nicht mehr da rein.
Du wirst bestraft fürs
Gassi. Weil eben mit dem bestimmt. Schneiden, mit dem Aufzeichnen, das passt halt nicht. Mhm. Also es ist halt auch billig gemacht. Also günstig wie möglich. Die Gags, die Sendung wird dann aufgezeichnet. Mhm. Und das, was aufgezeichnet wird, ist viel, viel mehr als das, was man zum Schluss in der Sendung sieht.
Du siehst nur das Best-of sozusagen.
Oder fast,
was halt reinpasst.
Ja.
Also vom Content her oder werden einfach nur Outtakes rausgeschnitten? Gibt's noch ein paar Gags, die sie bringen, die am Ende dann wegfallen oder wenn sie sich verhaspeln beim Reden, dass sie einfach neu einsteigen?
Das ist das Witzige. Wenn sie sich verhaspeln, bleibt es drin. Mhm. Also das wird nicht pauschal rausgeschnitten.
Aber sie produzieren mehr, als das Fernsehpublikum sieht.
Ja.
Also man könnte die Sendung auch durchaus größer machen.
Ja, also wesentlich länger. Also
ja, aber das ist Standard. Also das ist auch bei der Karte so, dass sie mehr aufnehmen und dann
das Langweilige daraus lassen. Weil
einfach Unabwägbarkeit, ein Backup für Unabwägbarkeiten, dass jemand, was auch immer, einfach was eine kompletter Streit ausbricht.
Ach so, und zum sie Beispiel schneiden müssen,
und sie oder, schneiden ja. müssen oder was auch immer, ja. Also das ist einfach.
Also die eingeplante Überproduktion, die nicht vernichtet wird und die nur fürs Live-Publikum ist. Oder
der Sinn des Ganzen ist immer die Fernsehsendung.
Ja, ja.
Und du weißt, wir haben X Minuten zu füllen. Und du kannst ja auch nicht. Das wäre ja wie beim Film, du sagst, ich mache immer nur einen Take.
Ja.
Du machst ja 127 Takes, Stanley Kubrick. Aber auf jeden Fall mehrere Takes, das einfach, um dir die beste Variante dann auszusuchen. Und hier ist halt auch so, ein Witz funktioniert nicht, kann sofort passieren. Irgendwas Unvorhergesehenes passiert, nämlich, keine Ahnung, jemand im Publikum wirft was, dann ist es schon wieder rausgeschnitten.
Ich habe gerade die Allmachtsfantasie, dass ich den Bierdacher-Podcast öfter aufnehmen könnte, bis mir alles passt. Na, das sagen wir jetzt noch einmal und da passt er dich jetzt bitte kürzer.
So ein bisschen
zum Film.
Wäre nicht schlecht, aber da bleibt dann so 2 Sekunden übrig.
Wir danken dem Klebemonster.
Der einzige Teil, der funktioniert.
Ja.
Gags. Um es in Worten von Willkommen ist euch zu sagen.
Ja, und wie war es bei der Karlich? Also wie bist du dazu gekommen?
Im Filmproduktionsstudio haben wir den Produzenten von der MR-Film, ein Produzent als Vorlektor gehabt, und der hat uns eingeladen. Das war damals noch auf den Rosenhügel-Studios. Das ist inzwischen, nehmen sie es im ORF auf, und wenn man sich den Vergleich anschaut, haben sie jetzt, ich war ja jetzt 5 Wochen beim ORF Praktikum vom Masterstudium jetzt machen, und wir haben auch eine kleine Führung bekommen, und die Kulissen sind wirklich ganz billig, das sind nur so Schiebewände. Mhm. Und was wir damals, das war ein echtes Studio, ein fixes Studio. Und was die produzieren, das ist eine Meisterleistung. Also es ist wirklich arg. Sie produzieren 3 Folgen am Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch. 9 Folgen. Also auch auf Vorrat. Senden 5 immer. Das heißt, fast 2 Wochen drehen sie in einer Woche. Mhm. Das ist wirklich hardcore. Wir saßen in einer Folge im Publikum. Eine Folge haben wir im Regieraum, der wirklich toll funktioniert, gegölte Maschine. Und eine Folge lang hat uns der Andreas, der Produzent, herumgeführt, und da gab es einen großen Geräteverleih. Das war auch ziemlich cool anzuschauen, einfach diese riesen Arri-Lights. Und also für junge, angehende Filmproduzenten war das halt total beeindruckend. Und auch die Studios, die lächerlichen kleinen Studios damals, die es noch gab. Wir waren halt dort, und es gab auch einen Anheizer, es gab auch, sagen wir mal so, ich möchte jetzt nicht so schlecht über sie reden, also ich kenne sie ja nicht persönlich, aber es gab so, sagen wir mal, so einen kleinen Diva-Moment von der Frau Karlich, den wir mitgehört haben, weil sie hinter den Kulissen laut wurde. Es gab, es sind Leute, also auch das Publikum wurde ausgetauscht, also es ist niemand 3 Sendungen dort, wurde umgesetzt. Bei uns haben sie auch gesagt, erstens, für uns ist das ja zart, wenn wir in 3 Sendungen da sitzen. Das war eine schon zart, ehrlicherweise. Keine Ahnung, mein Mann bringt's nicht mehr oder was. Ich habe keine Ahnung. Solche Themen halt, dass die nachmittags Hausfrauenfernsehen, ohne jetzt Hausfrauen ab. Aber ihr wisst, was ich meine.
Bin da erstandet.
Ja. Und ich hab das viel geschaut. Und also ich dachte Erektionsprobleme. Es war halt wirklich eine Maschine, die wirklich gut funktioniert. Und da waren halt auch Superfans, und die wirklich. Die Anheizerin kannte die alle beim Namen, hey, Herr, sowieso wieder da. Mhm. Leute, die zum 100. Mal dort waren, ich meine, die sind jetzt bei Folge, keine Ahnung, 2500 oder sowas. Also ich meine, die sind ja, das läuft ja schon x Jahre, die sind ja hunderttausende Zuschauer, also eine riesen Erfolgssendung. Ja? Also das darf man nicht unterschätzen. Man kann es natürlich qualitativ belächeln, aber auch für die Leute, die am Nachmittag bügeln, muss es Programm geben, ja. Und wenn die das gern schauen, und warum nicht, ja. Und man muss ehrlich sagen, meine Mutter hat mir nachher erzählt, sie haben 5 Leute so angerufen, ich habe den Harald im Fernsehen gesehen, er gar nicht gesehen. So die Generation meiner Mutter halt, ne, die 60-Jährigen, das alle schauen. Und
gibt es das noch immer, Kali-Show?
Ja, ja, okay. eben im ORF jetzt mit einem wesentlich billigeren Ding, aber es ist genauso, ich nehme auch nicht an, dass sie da die Produktionsrhythmen irgendwie großartig geändert haben. Ich meine, 3 Folgen sind auch hier, ne? Netto sind es dann 40 Minuten, 50 Minuten vielleicht, keine Ahnung. Und sie zeichnen dann 3x1:10 auf, ne? Mit
eine Stunde 10.
Irgendwie sowas, ja. Dann mit Einheit, also Anheizer, mit Personenwechsel, mit Gästebetreuung, weil es sind ja bei jedem Thema neue Gäste. Ja. Das heißt, du brauchst auch hinten ganz viel. Ja. 6 Kameras.
Es kostet einfach Geld und.
Es kostet Geld und sein. Das muss geölt funktionieren. Und es war einfach total beeindruckend, das zu sehen. Wenn du das einmal aufgebaut hast und das einmal läuft. Aber bei Willkommen Österreich bauen die ja das Studio, den Teppich und das alles neu alle 2 Wochen auf. Also ein fixes Studio ist natürlich teuer. Aber hier geht es halt auch wieder, was ich sage, die Qualität von einer täglichen Sendung, oder die zumindest 4 oder 5 Mal in der Woche läuft, ist halt einfach ganz was anderes als eine Sendung, die eben nur so 2 Folgen alle 2 Wochen, und man baut das Studio an einem Vormittag noch dazu auf, weil Karlich wurde am Abend aufgezeichnet. So von 17 bis 24 Uhr ging das. Ja, so ein Arbeitstag bei denen. Und ja, ganz, ganz spannend. Es gab auch so einen eigenen Bus aus einem Heim für Leute mit Bedürfnissen, die halt auch Superfans waren, die auch so einmal in der Woche quasi Gruppenausflug, Bus gechartert, Karlich-Show, Publikum, voll die Fans, riesen Fangruppe, gerade dass die nicht transparente, Babsi, wirklich, also
die Leute, haben Spaß
und aber auch Leute, die einfach so hinkommen, auch Gruppen, Leute, die sich seit Jahren offenbar kennengelernt haben, ich würde es nicht wundern, dass Leute dann jetzt live in der Show heiraten werden, die sich dort kennengelernt haben, so, das erwartet sich, vielleicht gab es das auch schon, also wirklich, wirklich, diese.
Und du meinst, das hängt auch damit zusammen, dass die Show halt schon ewig läuft.
Natürlich.
Da baut man sich dann ein Zielpublikum auf und loyale Fans und alles.
Also, und mich hat das halt beeindruckt, wie begeistert die Leute sind. Mhm. Und ich meine, ich habe das natürlich qualitativ belächelt und, aber ich kann anerkennen, dass es halt auch Programm, und das ist halt auch, wenn man oft über den ORF schimpft und sagt, der ORF macht nur Spaß, dann stimmt das qualitativ, aber andererseits, hier sind mehrere hunderttausend Leute, die das jeden Tag schauen.
Das ist natürlich also, beim Fernsehen immer ein Argument.
Und das wollen Leute, und dann kann man sagen, es ist auch kein Verlust für den ORF, ja? Ganz sicher nicht. Also die bisschen Werbung davor und danach finanziert das, glaube ich, zu einem Großteil. Also und dort, glaube ich, kosten die Tickets dann schon. Also der ORF verkauft ja auch manchmal Tickets. Also ich glaube, dass dort die schon was kosten. Aber kann ich
jetzt nicht. In Deutschland sagen. Jetzt, ja. Aber mir fällt auf, es ist ein bisschen zurückgegangen in Deutschland, die Inflation.
Diese
Abschlussschuss. Zugunsten vielleicht ein bisschen zu diesen Reality-Formaten wie
Bau
ab oder genau.
Ja, das sind günstiger, da brauchst du kein
Problem. Ich würde sagen, der Übergang ist so passiert von diesen wirklichen Talkshows, wo es ein Thema gibt und eine Moderatorin, ging es zu den Gerichtsshows.
Ach,
und
ja.
Von den Gerichtsshows, die es ein bisschen immer noch gibt, ging es dann zu den, wo dann plötzlich die Anwälte aus den Gerichtsshows plötzlich lauter Privatdetekteien aufgemacht haben.
Ach, ja.
Da ist jetzt dein Reality-Ding, ja, dieses Scripted Reality. Und dann hattest du plötzlich den Schulsozialpädagogen und die Supernanny. Und von der Supernanny bist du dann zu den Tausche Familie oder wir waren dann aus Familiensendungen gekommen.
Oder die Tiersparte, die ganzen Flüsterer, die es gegeben hat, also für verschiedene Haustiere.
Das war ja auch ein großes Ding. Und
aber ich kann mich noch erinnern, wie es angefangen hat, ich habe das alles geschaut. Hans Meiser war so einer der Pionierer des deutschen Fernsehens. Ilona Christen.
Jack, ich muss kurz einwerfen, drei Leute beim Podcast schauen, ist absolut entsetzt, was
daran kommt. Arabella habe ich sehr viel geschaut. Und dann hat es noch, ich weiß nicht, Vera, die Pfundstype, haben sie sogar so als...
die jetzt dieses Dings da moderiert, was der Böhmermann auflegen hat lassen.
Wirklich?
Schwiegertochter gesucht, oder wie heißt das?
Okay.
Also, das moderiert diese Vera. Es gab ja auch die
oder Ricky?
Ricky, Sonja Zietlow hat eine eigene Talkshow. Britt. Ja, all diese Leute, die heute keine Ahnung was tun, aber.
Stimmt.
Tatsächlich, du bist, wenn du heimgekommen bist von der Schule vor 10 Jahren, oder 15 Jahren eigentlich, bei mir zumindest 15 Jahre, du setzt den Fernseher auf, ist das gelaufen und du hast halt durchgezappt und du hast das mitbekommen und dann hast hoffentlich Simpsons irgendwo gefunden. Aber.
Ich würde gerne sagen,
es gab auch welche, die für Jugendliche getimed waren. Tobi Schlegel, kannst du dich an den erinnern?
Nein, das
der war für Jugendliche, oder für halt unsere, und mein Alter damals quasi so, da waren die Themen ein bisschen hipper und
okay.
So. Da waren dann halt diese ganzen super tätowierten Leute, bevor sie in den ganzen Supertalent-Shows aufgetreten sind. Mein Talent ist, ich bin wie eine Katze tätowiert am ganzen Körper.
Ich kenne das aber, weil du es gesagt hast, mit dem, man kommt von der Schule nach Hause und setzt sich so ein bisschen durch das TV-Programm. Man merkt, dass ich ein paar Jahre jünger bin, weil bei mir waren es dann tatsächlich die Gerichtsshows mit Barbara Salisch und Alexander Holt und Strafgericht und Familiengericht. Und
das war so die ich sollte jetzt lernen und Schauspieler
spielen. Bei mir war es auch eher die späte Schulzeit bzw. Studienzeit Anfang und ganz, ganz früher waren es Fernsehserien am Nachmittag, waren immer so Star Trek und solche Geschichten.
Was sagst du, gespielt mit der ORF? Das nicht nur Rolf, meine Mutter liebt Star Trek und die hat immer auf Sat 1 immer, das war ihr, statt Karlich, meine Mutter hat immer Star Trek geschaut. Sat 1 war das nämlich.
15 Uhr.
Sehr gut. Manchmal sogar zwei Serien, also Next Generation und Voyager oder Deep Space Nine und Voyager und sowas in der Gegend, oder?
Ja, die habe ich immer nämlich geschaut.
Da waren immer diese, wo ich begonnen habe, das zu hassen, dass sie, es ist irgendwie das große Ding und dann ist Werbung und dann sind noch 30 Sekunden.
Ja, das war.
Boah! Und du willst aber diese 30 Sekunden trotzdem sehen. Also,
zum Teil noch nicht mal 30 Sekunden, sondern wirklich nur der Abspann.
Ja.
Das war richtig.
Also das ist, ja. Und dann gab es auch ganz interessante Reality-Formate. Diese, könnt ihr euch erinnern, da gab es so diese fiktive Matura-Klasse, das hieß eben die Abschlussklasse.
Das habe ich nicht.
Okay. Da war Pro7, hat das gemacht, aber ist ja wurscht, lassen wir das. Fernsehen von früher.
Das hat schon zu viel zu tun.
Das war echt faszinierend. Ja, wie gesagt,
manche Sachen, ja.
Da muss nachdem man ich Filmproduktion studiert hatte, konnte ich das alles noch mehr zu schätzen wissen. Und nachdem ich bei der Kalle schon einmal zugeschaut habe, weil das wirklich... Also ich empfehle euch, das mal anzuschauen. Wirklich, einfach nur just
einfach mal sehen, wie das Werkel rennt. Mhm. Das ist ein Hammer. Oder eben, wir kommen in Österreich zur Not.
Aber eines muss ich noch sagen, ich meine, das war nicht am Vormittag, wo es aufgenommen wurde. Wir waren immer abends.
Okay.
Bei Willkommen Österreich. Weil ich konnte nach der Arbeit... Okay.
Es würde wahrscheinlich Sinn machen, es am Abend aufzunehmen, ja, dass du mehr Publikum bekommst.
Aber es war nie Dienstag, sondern immer ein vollkommen anderer Tag. Also damals waren wir nur zu der Zeit dort, wo es donnerstags lief. Ich meine, es wurde dienstags aufgezeichnet und donnerstags.
Weißt du, warum ich Vormittag glaube? Weil ich sie, glaube, Vormittag öfter dort gesehen habe, während des Studiums, weil ich ja direkt neben dem Studium habe. Mhm. Also ich habe die Leute dort gesehen und habe, also ich meine, Proben und Aufbau und was auch immer. Also ich glaube, dadurch ist bei mir irgendwie das. Aber wahrscheinlich wird es Sinn machen, das am Abend aufzunehmen, weil die Leute Zeit haben, ja.
Du hattest ein Geigenthema oder Geigenmusikthema.
Nur mal letzte Geigen.
Ja, ja, Geigen-Thema.
Erzähl doch du mal von der Demo, Horst. Jetzt machen wir doch mal Cut zur Politik.
Gerne, ja. Kannst du warten mit der Musik?
Ja, natürlich.
Okay, ja. Ja,
obwohl nein. Nein, erzähl. Ich gehe.
Wir holpern schon so genug.
Okay, ich war mit dem Harry, der auch da war, auf einer Demonstration und habe dort erfreulich viele Biertaucher gesehen.
Wirklich?
Ja.
Wen? Oder darf man das nicht sagen, als Demonstration? Ja, aber man darf zumindest einen Stefan...
Also es war nicht nur ich und der Harry, sondern es waren noch mehr dort. Ja. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob denen das richtig ist. Ja. Und ja, es war eine Demonstration, die eigentlich den Innenminister Sobotka zum Rücktritt aufgefordert hat, weil er das Demonstrationsrecht einschränken will und auch sonst noch sehr viel Blödsinn absondert. Und das wurde genüsslich von mehreren Rednern dann halt
vorgelesen. Habe.
Ich glaube, da kann man bei diesem Politiker aus dem Hut voll schöpfen.
Ja, ja.
Mitbekomme.
Harry, du hast ja tiefenpsychologische Erklärung, warum man sich so engagiert, ne?
Ja.
Und sozusagen, der Sobotka kommt aus Niederösterreich und Harry ist gelernter Niederösterreicher.
Gelernter Niederösterreicher.
Von der Pike auf gelernt. Geboren und gelernt.
Wird geboren und lernt das nicht. Nein, ich wollte mich jetzt mit Reden zurückhalten, weil ich schon geredet habe. Aber ich glaube, er ist beleidigt, dass er nicht Landeshauptmann geworden ist. Und dann kommen solche Sätze wie, mir hat mal wer vor die Tür geschissen, deswegen bin ich jetzt, überwache ich euch alle.
Ja. Das ist natürlich ein dankbares Thema für Demonstrationen. Also waren so sehr viele Plakate mit einem Scheißhaufall und seinem Namen.
Ich glaube, dass einfach Leute, die Frust haben, ein beliebtes Frustkompensationsmittel ist, ich stürze mich in die Arbeit. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach so, was ist das Erste, was mir am Schreibtisch liegt? Überwachung, alle, einfach so, mach mal, geht schon, Vollgas, Sitzung, Überstunden, mach mal. Wo ist die nächste Fernsehkamera? Sag mal. So wirkt das ein bisschen, hab ich das Gefühl.
Ja, wo hat das gestartet und wann ist
das? Das war in der Herrengasse, um 18 Uhr gestartet, ich war ziemlich bald dort. Und es sind dann ich würde geschätzt, wie ich dort war, waren vielleicht 100 Leute dort. Und die Herrengasse, das ist ein kleiner Platz, ist zum Glück recht klein, also der wiegt dann relativ schnell.
Aber der Oberausgang ist.
Ja, und vor dem Innenministerium halt. Und es sind dann aber im Lauf der Reden immer mehr Leute geworden. Also dafür, dass die Demo sehr kurzfristig...
250.
Ja, aber dafür, dass die Demo sehr kurzfristig angesagt war und keine große Organisation jetzt aufgerufen hat, sondern ein Typ eigentlich, der die im Alleingang privat eingereicht hat, war das beachtlich.
Okay.
Und war auch sehr erfreulich zu sehen, dass man halt... dass sich nicht alle Österreicher alles gefallen lassen, sondern dass es sehr wohl welche gibt, die jetzt bei Kälte da hingehen und sagen, Moment, so geht's nicht.
Es waren ja einige von den Schildern, wurden einfach recycelt von letzter Woche. Weil letzte Woche ging es um Überwachung, diese Woche, also da war ich nicht, aber ich habe es halt gesehen, die Fotos, und in dieser Woche ging es um diese Einschränkung des Demonstrationsrechts und das wurde halt aufgerufen dazu, dass er halt zurücktritt, weil ich meine, die Liste an doofen Vorschlägen ist wirklich lang und man muss sich wirklich die Frage stellen, warum?
Ja, wenn Dummheit tödlich wäre.
Ja. Ja, wobei Dummheit ist halt, das sagt man halt so, aber ich meine, ja, da gibt's ein ganzes Kabinett an Leuten, die da mitreden, da gibt's eine Partei, die mitredet, da gibt's Interessen, die Parteiinteressen, die persönlichen Interessen, die ministerialen Interessen. Also Dummheit, der Mann an sich ist sicher objektiv kein Trottel. Und das sind die seltensten Leute. Aber das Problem ist immer, was sind die Umstände, die diesen Personen...
Wie du gesagt hast, warum?
Warum?
Ja, genau. Warum? Und waren mehrere Redner, Susanne Scholl, glaube ich, als Journalistin. Ja, und einen... Nein, das ist sehr praktisch dort, muss ich sehr loben. Das sind so, wie soll man das sagen, so Betonplattformen, so circa 1,5 Meter hoch. Und auf die kann man draufkommen und hat dann so eine erhöhte...
Also so Sitzbänke halt, ja, so aber also Stein, die jetzt...
Sehr konvenient gelegen. Works. Und jemand, den man kennt, vom Bildhauer Podcast, nämlich der Thomas Lohniger von seiner Epizentrum Works heißt das jetzt, hat auch sehr gut geredet.
Klaus Oppitz
auch sehr gut geredet eigentlich.
Und der Organisator, der Gerald Kitzmüller oder so ähnlich heißt er gleich.
Ja. Aber also es ist nicht fad geworden beim Reden, war sehr, sehr nett und gute Demo. Ja.
Okay.
Wir haben uns dann verabschiedet, um rechtzeitig beim Podcast zu sein.
Irgendein Sender war da, also ich weiß, ich habe nicht gesehen, welcher. Also er hat den Ding und interviewt den Veranstalter und ein paar Gruppenbilder eingefangen und dann war er relativ schnell wieder weg, aber ist eh klar, ich meine, wozu sollst du das Ganze anhören, weißt du? Und du brauchst doch nur 20 Sekunden, also auch hier wird mehr gedreht, als du dann verwendest.
Zu meiner großen Freude war meine Lieblings-Ö1-Journalistin dort, deren Namen ich jetzt aber nicht nenne, um ihren Persönlichkeitsschutz zu wahren, aber sie hat gesagt, sie war privat dort, also nicht dienstlich.
Also, okay.
Mhm. Ja, und wir.
Also unsere war natürlich friedlich und
keine Randalierer. Wobei, das ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Das haben sie auch genauer erklärt. Laut Sobotka-Vorschlag ist, dass der nicht der Veranstalter der Demo, sondern der Versammlungsleiter der Demo in Zukunft persönlich haftet für alle Schäden, die während der Demonstration auftreten. Was natürlich de facto wie in Russland jede öffentliche Demonstration zunichte macht, weil du brauchst nur irgendeinen Spitzel oder irgendeinen Raudi reinschicken, der da ein bisschen randaliert und der Versammlungsleiter verschwindet im Häfen oder ist den Rest seines Lebens hat er kein Geld mehr. Und damit machst du jede Demo unmöglich. Was anderes war schön auch, waren Vorschläge wie, also eine Demonstration ist zu verbieten, bei massiven Behinderung des Verkehrs, da ich auf sehr vielen Fahrraddemos war, deren Zweck war, den Verkehr zu behindern, geil. Und falls Geschäftsinteressen geschädigt werden. Also, weil das muss man wissen, dass in Wien sehr oft in der Mariahilferstraße demonstriert wird, weil das halt die bedeutendste Einkaufsstraße ist, wo am meisten Publikum ist und natürlich regen sich die Geschäftsleute dort auf, dass demonstriert wird. Ja, damit kannst du halt, bis auf einen Frohleichnams Umzug jede Demo dann absagen.
Ja, genau, so ein Reset, wo man überhaupt
Österreich verputint.
Alleine zu Hause
auf der Couch
kann man dann demonstrieren.
Mit der geballten Faust im Hosensack.
Ja, genau. Oder in Embryonalstellung, wo man
den Mond zuluft, dann was nicht mehr aushält. Ja. Okay. Na, unglaublich, was für Personal derzeit in Österreich an der Macht ist und was er anscheinend geht. Ich habe immer so das Gefühl, die sagen, schau mal, das geht auch noch. Tu mal. Ne? Mhm. Für Schlagzeile oder... Oder vielleicht haben sie einfach, jetzt schauen wir, was da souverän sich alles gefallen
hat. Es gibt nie eine Empirie, dass du sagst, hey, das hat mal wo funktioniert. Oder
war, so. Ja, war auch sehr gut, hat der Lohninger auch gesagt.
Es gibt nie eine...
Diese Freiheit und Sicherheit abwägen, hat er sehr gut am Punkt gebracht. Heißt, es ist nirgends bewiesen, dass wenn du Freiheit einschränkst, dass du sogar mehr an Sicherheit hast. Hm. Nirgends, ja, es ist nur...
Einfach immer wieder eine Geschichte.
Freiheit ist ganz sicher weg, das ist das einzig Sichere.
Das ist einfach eine Geschichte, die immer wieder in der Politik hochgekocht und vorgekaut wird und irgendwann ist diese Geschichte so...
Und die Susanne Scholl, ich habe nicht kapiert, wo die vorher war, weil sie jetzt sagt, sie ist in einem unfreien Land aufgewachsen, in einem anderen Ostblockland. Und sie hat gesagt, sie weiß, wie das ist, wenn man in einem Land aufwächst ohne demokratischen Grundfreiheiten, da will es nicht wieder hin. Und sie sagt, dass halt gerade jetzt Kurz und Sobotka aktiv die Demokratie aushöhlen von unten. Ne? Durch halt immer
ein bisschen gar nicht mehr so von unten. Ne?
Ja, von unten. Top down, ja. Aber halt die Basis, also das Fundament der Demokratie untergraben. Ne?
Und halt sehr viele, sehr viele zusätzliche Regeln einfach, danke, einführen, die niemandem was bringen, aber halt wirklich
eine gute Schlagzeile in der
Grund. Eine gute Schlagzeile höchstens wert sind und es gibt halt Leute, die wirklich glauben und das ist ja auch so ein Problem. Die Leute verstehen keine Zahlen, die Leute verstehen Gefühle, aber keine. Das heißt, du kannst nicht einmal mehr mit Zahlen argumentieren und diese Leute, die da entscheiden oder diese Vorschläge in irgendwelche Fernsehkameras sagen, weil sie vorkommen wollen, tun das auch. Ich meine, das allergrößte sinnlos Beispiel, das jahrelang umgesetzt wurde, war ja dieser Grenzeinsatz im Burgenland, wenn sich wer erinnert. Das ist halt auch schon wieder ein bisschen her. Aber trotzdem war das ja absolut, da wurde objektiv, also nicht objektiv, da wurde gesagt,
nachweisbar gesagt, es geht um das subjektive Sicherheitsgefühl.
Genau, ja, das wurde bedient.
Und dann mein Lieblings-Satire-Vorschlag war immer, na, dann helfen wir den Griechen, kaufen ihnen irgendwelche von ihren U-Booten ab, um sie finanziell zu unterstützen und setzen sie in den Neusiedlersee. Ungefähr das, ne, es ist ungefähr das gleiche Maßnahme, ja. Da kann nämlich auch keiner über die Grenze kommen da.
Ich möchte eine strittige These in den Raum werfen, warum die ÖVP das macht, weil das
bitte, ja, das haben wir, ja.
Ich glaube, mit ein großer Grund, ja, ist, weil man einfach eine bestimmte Wahlschicht akkumulieren möchte, und zwar einen Großteil der FPÖ-Wähler.
Das sind also FPÖ-Richtung rechts anschneiden, ja. Das versuchen sie aber seit 30 Jahren oder so, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Na gut, aber jetzt können sie wirklich ordentlich zuschlagen.
Ja, jetzt ist ja zeitgleich jetzt auch die Story, glaube ich, in der Steiermark, Slowenien mit diesem Verfassungspassus, den die ÖVP möchte die Gleichberechtigung der Slowenen als Satz rausstreichen.
Na, echt?
Ja, richtig. Ja, und das ist jetzt, genau. Und
das war früher auch das Monopol der FPÖ, solche Themen aufzubringen.
Genau, und da haben sie
jetzt. Kann die ÖVP jetzt auch, wir auch.
Also, ja, insofern.
Vor allem, es gibt ja auch so diese Theorie, oder vielleicht ist es sogar mehr schon als eine Theorie, dass Politiker gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwelche großen Dinge zu entscheiden, weil die wirklich großen Sachen einfach nicht mehr in ihrer Hand liegen. Mhm. Und da kann man jetzt Konzern, bla bla, wurscht, will ich gar nicht drauf eingehen. Aber dass man halt diese so Symptombekämpfungen macht, das wäre irgendwie so, eigentlich, keine Ahnung,
was halt gut klingt,
sollte man, ich weiß nicht, sich die Haare schneiden, aber man hat nur eine Pinzette und kann nur zupfen und deswegen zupft man. Anstatt dass man sich vielleicht dazu anstrengt, sich einen Haarschneider zu suchen. Das ist es so. Mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel ein. Aber ihr wisst, was ich meine.
Symptome
bekommen, was null Wirkung hat, aber nur weh tut.
Macht, ja.
Ja?
Schöne Schlagzeile. Ja. Ja, und halt hoffentlich ummünzbar ist in Wählerzuwachs, dass man sagt, boah, der macht was, der ist einfach der Kerl.
Aber mir kommt doch vor, dass diese Qualität jetzt mittlerweile, also noch einmal anders geworden ist. Ich weiß, das haben wir jetzt oft durchgekommen, Trump beispielsweise, ja, der auch natürlich sehr gefühlsorientierte Politik macht. Oder in England, wo dann auch gezielt, also mir ist dieser Satz so hängen geblieben, ich habe mich halt sehr viel mit dem Brexit beschäftigt, und da gibt es einen englischen konservativen Politiker, den Michael Gove, ja, und der in einer Diskussion, ich glaube, es war der Michael Gove, jetzt mich nicht drauf festnageln, mal gemeint hat, in einer Expertendiskussion, wo die EU Befürworter halt immer Zahlen gebracht haben und gesagt, Wirtschaftsexperten produzieren und so. Hören Sie auf mit Experten. Die Leute haben die Schnauze voll übersetzt von Experten. Aber schon jahrelang irgendwie. Und das ist jetzt irgendwie so dieser...
Ja, Wahlen werden ja auch emotional gewonnen. Und
genau, aber diesmal jetzt auch jetzt nicht so unverhohlen.
Ja, ja. Wobei, das muss ich jetzt insofern ist das gerade das Brexit-Beispiel ist ein schlechtes Beispiel, weil die Wahl so knapp ausging. Und wenn eine Wahl so knapp ausging, gibt es tausend Erklärungen, warum das nicht. Weil,
na gut, das zum Beispiel, kann man jeder aber auch sagen, die absolute Mehrheit hatte eigentlich die Hillary Clinton, aber wegen dem Wahlsystem der Amerikaner, it's done.
Ja.
Es ist egal.
Aber ich meine, in dem Moment, aber du weißt, dass wenn du heftig kommunizierst, dass das Ding haben wir im Sack, dass ganz viele Leute nicht hingehen. Und wenn, ich meine schon, dass kommuniziert wurde, ja, 60-40 gegen, wenn dann 5% nicht hingehen, danke, erledigt. Wie dreht sich's um? Also, ich verstehe, hab das auch gehört, dieses Experten-Ding, und ich meine, natürlich ist es überall. Das ist das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Bei mir, ich habe halt Empirie benutzt und Zahlen benutzt, ja. Aber es zieht sich durch. Journalisten sind nicht in der Lage, Zahlen zu kommunizieren. Schreiben auch nur Überschriften tatsächlich, und im Text dann halt bleiben sie auch immer nur an der Oberfläche. Die alles, was länger ist, liest keiner, oder lesen wiederum nur die Journalisten und klopfen sich dann gegenseitig auf die Schulter und so weiter und so weiter. Also,
wenn wir beim Thema Politik sind, hat jemand von euch Einblick in das Grazer Wahlergebnis?
Ich habe es gestern schon mitbekommen.
Ja, also irgendwie, wenn ich es richtig kapiert habe, KPÖ zweitstärkste Partei, ja, und genau, SPÖ total abgestürzt.
Ja, hinter die SPÖ. KPÖ war ja vorher schon zweitstärkste Partei, also leichter zu, also eigentlich haben sie stagniert, aber was sie bekommen haben, war ein zweiter Regierungssitz. Also auf Kosten der SPÖ.
Ja.
Das ist die relevante Änderung, weil das ja auch pro Ports verteilt wird, und die
ÖVP hat dazu gewonnen, aber niemand, sonst hat sich keiner, sich die Regierungssitze nicht verändert. Ja. Die Mandatare haben sich ein bisschen geändert, die Piraten sind raus. Mhm. Sie hatten einen, die Neos sind rein mit ein oder zwei, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaub, zwei, es war einer, ich habe dann das Wahlkartenergebnis gesehen. Die Grünen haben stagniert, die SPÖ hat deutlich verloren, die KPÖ hat quasi auch stagniert, aber auf ihrem hohen Niveau und auf Platz 2 gehalten. Und
aber auch cool, dass die KPÖ dort stärker ist als die FPÖ, wenn ich das richtig kapiert habe.
Tatsächlich bewusst sagen Leute, die dort auch auf offener Straße bundesweit wähle ich FPÖ, lokal wähle ich KPÖ. Mhm. Also die KPÖ holt die Proteststimmen ab und es lag halt an einzelnen Personen, der Kaltenegger hieß er, und jetzt die LKK.
Der hat immer einen konsequenten Wohnungsservice
gefahren. Und jetzt ist es ja so, dass das Schlimmste, was der KPÖ passieren kann, ist, dass die ÖVP, die ja trotzdem die dominante Partei ist, sagt, wir machen eine Art Koalition innerhalb dieser Regierung mit der FPÖ und kein offenes Ding und wir nehmen euch euer Lieblingsressort, euer Wohnressort weg. Oder man sagt, man tauscht ihnen etwas ab, weil die KPÖ kriegt ja jetzt ein zweites Regierungsmandat, das heißt, sie müssen ein zweites Ressort kriegen. Und da ist jetzt die Frage, nimmt man ihnen, vielleicht sagt man ihnen, das mächtige Wohnungsding nehmen wir euch weg und wir geben euch zwei mittlere. Ja, und wer kriegt dann das Wohnungsding? Und offenbar ist das Wohnungsressort tatsächlich. Und wir wissen das auch aus Wien. Das ist eigentlich ein sehr relevantes
Ressort. Das ist nur der Grund, dass du ein Parteibuch gehabt hast.
Das ist ein riesiges Problem.
Nein, ich meine, der Faymann ist vom Wohnressort in die Regierung gekommen. Die Wohnressorts sind, ob das berührt die Menschen auch direkt. Ja, es gibt halt kein Lebensmittelressort, sonst würde das die Leute betreffen. Weil Wohnen ist das Nächste. Mhm. Dann kommt, Autofahrer. Ja, tatsächlich. Also.
Schlimm wird's, wenn die KPÖ dann sowas wie Innenpolitik bekommt, weil dann müssen sie ganz unliebsame Sachen.
Ja, aber auf lokaler Ebene ist das. Gibt's ja keine.
Ja, da haben wir Glück gehabt. Ja, aber trotzdem. Das
ist. Dennis, Musik.
Musik, ja. Soll ich nicht das aufmachen direkt? Werde ich drüber reden?
Ja.
Ich hab's mit durch Zufall.
Das ist ein Live-Unboxing.
Ich weiß nicht, was du aufmachen möchtest, aber. Ich hab's auch nicht festgestellt. Willst du jetzt eine Schallplatte aufmachen?
Na, auspacken einfach.
Du hattest eine Schallplatte
im Unboxing.
Unboxing einer Schallplatte.
Mitfilmen und dann Unboxing-Videos.
Ich kann es auch sein lassen.
Nein, ist nicht so spektakulär. Aber was soll drin sein, außer einer Schallplatte? Sind da manchmal Goodies drin? Oder
schon ja, da sind tatsächlich welche dabei. Und zwar ist ein Poster mit dabei.
Ah, das ist nett.
Ja. Also, die Rede ist von Return to Armageddon von Mike Oldfield.
Das ist eine Schallplatte.
Das ist eine Schallplatte, ja.
Mike Oldfield ist ein berühmter Künstler.
Erklär mal für die Hörer, die den Mike Oldfield nicht kennen.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass jemand Mike Oldfield nicht kennt.
Shadow on the Wall.
Ja, das ist sein berühmtes Lied.
Shadow on the Wall, nicht?
Ja, bisschen.
Nichts, okay. Mike Oldfield,
Danke, das war endlich Ignoranz.
Bekannt seit den 70er Jahren.
Okay, ja. Also der Name kommt mir vage bekannt vor.
Er hat angefangen mit einem Album namens Tubular Bells. Das ist direkt mal auf Platz 1 in Großbritannien gerutscht, hat sich sehr gut verkauft. Dann hat er das zweite Album produziert, das war Armageddon meines Wissens. Und das war dann auch auf Platz 1. Und dann wurde ihm angeboten, die Filmmusik zu Der Exorzist zur Verfügung zu stellen. Und da hat er dann Tubular Bells genommen, ein bisschen umarrangiert. Und dann wurde die Filmmusik halt...
Das heißt, wenn man Exorzist gesehen hat, hat man das schon gehört.
Den Exorzist. Also wer den Exorzisten, den Originalfilm kennt... Der kennt die Musik von Mike Oldfield sowieso automatisch, nämlich Tubular Bells, der Anfangsstück. Das ist so bekannt, das ist, und daraufhin hat er etwas erreicht, was bisher, glaube ich, unerreicht ist. Und zwar, er hat es geschafft, ein Album auf Platz 1 zu haben. Dann hat ein anderes Album von ihm Platz 1 erreicht. Und dann hat das sein Vorgängeralbum nochmal Platz 1 erreicht. Das hat wirklich keiner bisher dahin geschafft. Ja, kann auch sein, dass es beim ersten Mal nicht auf Platz 1, sondern unter den Top 10 war.
Aber diese Platte von ihm, die kennst du schon? Oder?
Die ist am 20.01. rausgekommen.
Es ist eine neue Platte von einem jetzt schon wahrscheinlich älteren Künstler.
Ja, der Künstler ist schon etwas älter inzwischen, aber eine neue Platte. Er hat immer anfangs Schallplatten rausgebracht. Mhm. Das heißt also, es waren zwei Stücke auf der Schallplatte. Auf der Seite A war ein Stück und auf der Seite B war ein Stück.
Nennt man das doch nicht eine Single? Oder?
Es, naja, Single war es nicht, weil das Stück war über 20 Minuten lang.
Ah, okay. Ah.
Mhm. Tubular Bells war das erste. Bei Omadon hat er noch hinten On a Horseback dazu getan. Das heißt, da war noch hinten dran was. Dann ein Album, das ich nicht aussprechen kann, Hurtest Rich oder so ähnlich heißt es. Das war auch sofort auf Platz 1 und ziemlich bekannt. Und dann kamen andere Alben und er war bei Virgin, das ist ein Plattenlabel. Ja. Und Virgin war nur durch ihn überhaupt nach oben geschossen. Das heißt also, nur durch Mike Oldfield hat Virgin es nach oben geschafft. Und ja, der wurde zu einer der größten Plattenlabels. Die haben halt gesagt, ja, wir hätten so gerne Single-Auskopplungen bei den Alben, weil die machen nochmal extra Geld. Die Single-Auskopplungen bedeuten aber, dass er auch Einzelstücke haben
muss. Das war nicht seins.
War nicht so seins, aber er hat es natürlich gemacht. Er hat dann Schallplatten rausgebracht, wo auf der einen Seite ein Lied war und auf der anderen halt so 3-Minuten-Stücke.
Also sein Markenzeichen war sozusagen das plattenfüllende, lange, episch lange Lied.
Ja. Das letzte Album, wo das noch so war, ein Lied auf der, zwei Lieder nur auf der ganzen, auf der ganzen Platte, war Incantations. Und danach sind die Alben ganz andere Art gewesen, eben kurze Stücke, so 3-Minuten-Stücke. Und dann, ja, und dann hat er aber gesagt, ich möchte aber wieder ein langes Stück produzieren. Und er war halt bei Virgin noch unter Vertrag, musste noch 2 Alben produzieren. Und dann hat er sich gedacht, ich habe die Freiheit, ich hasse euch wie die Pest. Ich mache was richtig Fieses und hat ein Album rausgebracht mit nur einem einzigen Stück, das exakt 60 Minuten, meine ich, ist das lang ist, damit er wirklich die Auflagen von einem Album erfüllt.
Okay.
Ein Stück, wo es unmöglich
ist. Also unspielbar, weder im Radio noch mal Einzelverkäufer.
Das Album und das Stück heißt Amarok.
Und das ist gut.
Weil die hat's wirklich gemacht?
Eigentlich nur vage. Ich wollte eigentlich nicken. Mir kommt Amarok so bekannt vor.
Aha. Sagt keinem hier was?
Ich kenn's, aber ich hab's nicht
gehört. Das Album kennst du?
Nein, ich kenn diese Geschichte, aber.
Ach so, die Geschichte.
Und du hast dieses Amarok gehört?
Amarok kenne ich, natürlich. Ich kenne alle, jedes Stück von, also nur als kleine Sache, Tubular Bells 2 kam davor heraus. Und Tubular Bells 3 hat er später auch noch rausgebracht. Und Amarok sollte es eigentlich nicht werden, sondern es sollte Omadon 2 werden. Aber man merkt, dass sie zusammengehören ein bisschen. Und Amarok ist eines deiner besten Alben, heißt es. Viele sagen, das ist sein bestes Album überhaupt. Und keinem hat's Klick gemacht. Benutzt hier jemand KDE?
Also ein Player, ja, es ist Musik
genau,
und der KDE.
Ah ja, genau. Ach,
Amarok.
Na endlich.
Ja,
deshalb kenne ich den Namen.
Ja, genau. Und, und dieser Player ist nach dem Album benannt. So, jetzt.
Okay. Schön.
Ja.
Und was ist jetzt mit der Platte? Die hat jetzt lange zwei Stücke, oder weißt du noch gar nicht, was drauf
ist? Das ist das erste Album überhaupt wieder seit Incantations, das war glaube ich Anfang der 80er Jahre, das zwei Stücke hat, auf der Vorderseite und auf
also
der
Rückseite. Also ist wieder ein echtes von ihm?
Ja, könnte man sagen. Viele haben gesagt, ja, wir würden gerne mal wieder alten Alben hören, Tubular Bells, Searches, Switch, Omadon und so weiter. Und da meinte er, ach, die Alben habe ich ja komplett vergessen schon inzwischen. Und so alte Schinken, das hört doch keiner. Und trotzdem ist die Nachfrage vorhanden. Und ja, er hat dann halt jetzt inzwischen lebt er nicht mehr in Großbritannien, wo er herkam, auf dem Land, sondern in Nassau auf den Bahamas und hat in seinem Studio Zeit genommen und das Album aufgenommen. Ja.
Das Meer rauscht.
20 Minuten.
die erste Frage, die mir ins Gedächtnis geschossen ist, ist, wie schaut es denn aus, wenn man auf ein Konzert von ihm geht? Das ist immer so ein Glücksspiel, welche zwei Lieder er dann abspielt. Das ist ja noch schlimmer als bei Pink Floyd. Ja. Da hörst du wenigstens vier Lieder.
Das stimmt. Und die Zugabe ist dann ja auch. Du musst lang klatschen, dass du noch mal rauskommst.
Ja, jetzt kommen zwei Dinge. A, diese er hat keine Konzerte zu diesen langen Stücken. Und B ist, er ist ein menschenscheuer Mensch. Das heißt also, er mag nicht so gerne im Publikum stehen. Daher gibt es nur sehr wenige Konzerte von ihm. Und da hat er hauptsächlich dann die 3-Minuten-Stücke sozusagen. Wobei von Omadorn und von Tubular Bells gibt es sogar eine Orchestervariante als Album. Und das wurde live gespielt. Aber wahrscheinlich war er nicht unbedingt dabei. Ja.
Jetzt reden wir schon so lange über Mike Oldfield. Kurz nur, welche Stilrichtung?
Das wollte ich jetzt auch drauf eingehen, genau. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn die Fragen zu Ende
sind, sollte ich nicht das vielleicht sagen. Ja.
Die ersten Alben ist was völlig Neues damals gewesen. Und ich glaube, seitdem gibt es kaum Künstler, die sowas Ähnliches gemacht haben. Es lässt sich nicht so wirklich beschreiben. Aber irgendwann ging es in Richtung, wie nennt man das, Weltmusik? Nee, also Folk ist auf jeden Fall vorhanden. Mhm. Enya, sagt das euch das was?
Enya, das war doch eine Gruppe oder auch nicht, oder? Und ist es eine Richtung? Ne? Okay.
Nein, das ist eine Frau. also es ist so, ambiente Musik zum Teil.
Ich kann mich erinnern. Die hatten doch dieses geile Video auf Viva.
Mit der Zeit.
Oder alte Mann und dann geht alles rückwärts. Und
das weiß ich nicht,
Benjamin Button Video so mäßig. Ein alter Mann unter einem Baum und der wird dann immer jünger. Oder geht's vorwärts? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht mehr. Aber sie hatte auf jeden Fall bei Herr der Ringe.
Okay, das mit geht so in die Richtung.
Okay,
alles klar.
Genau, das ist ja größter Hit gewesen.
Davor hatte sie aber auch noch eine Single, die recht bekannt war. Ich weiß auch nicht mehr. Wurscht. Jedenfalls Mike Oldfield hatte halt in diesem Bereich viel, besonders dann mit Songs of a Distant Earth, war dann wirklich ambiente Musik. Der hat sich darauf gestürzt. Und was natürlich bei ihm nie fehlt, ist eine E-Gitarre. Mhm. Er ist so ein richtiger E-Gitarrentyp und spielt auch ziemlich gut E-Gitarre. Also, wem das gefällt, ist auf jeden Fall etwas. Es ist kein Metal, es ist kein Rock. Rock ist es noch am ehesten. Es ist,
und diese neue Platte, die du jetzt gekauft hast, die hast du schon gehört? Oder?
Nein, ja,
die
ist ja noch im Original verpackt. Ja,
wie geht das, wenn sie
so verpackt ist? Wenn man ein bisschen trickst, kann man schon vorher sowas hören. Also grundsätzlich, wenn ich irgendwas mir überlege zu holen, suche ich es erstmal im Internet, um ehrlich zu sein.
Ah, okay, hast du.
Und dann
Test hören.
Richtig, YouTube. Genau. Test hören und dann
proben. Machen wir mal schöne Produktwerbung mit Dennis.
Sagen wir so, ich habe jetzt schon eine recht große Mike Oldfield-Sammlung und die besteht hauptsächlich nur aus den alten Scheiben.
Okay.
Also ich habe seine Boxed, das ist eine Rarität, das sind vier Alben, seine ersten vier Alben in einem Sammelalbum. Das ist eben diese drei Alben, die ich genannt habe und Collaborations, was mir überhaupt nicht gefällt. Das hat er aber mit jemand anderem zusammen gemacht. Und
Surprise.
Ja, richtig, genau. Und die sind natürlich unschlagbar, die fand ich super. Und das habe ich mir jetzt gekauft, obwohl es mir nicht ganz so gut gefällt. Aber es ist auf jeden Fall...
Was ist Omadorn? Hat das eine Bedeutung, dieses Wort?
Ich weiß es nicht. Da habe ich noch nicht
Weil das Wort Dorn verstehe ich, aber Oma, also so wie Oma, aber mit zwei M.
Die Oma halt.
Die Oma.
Zurück zu meiner Oma, die untergeht. Dorn.
Dann Dennis, letzte Frage.
Der Untergang der Oma.
Für absolute Mike Oldfields Unbelastete, was empfiehlst du als Einsteiger-Droge sozusagen, um sich in 60-minütigen Musikgenuss einzuvertiefen? Also womit sollte man anfangen?
Viel Freizeit.
viel Freizeit haben.
Also definitiv Tubular Bells.
Tubular Bells einmal
anfangen, ja, und dann sich weiter. Okay. Und Songs of Distant Earth, falls man lieber dieses Ambiente mag. Und Amarok, wenn man es wirklich ganz chaotisch und da gibt es auch noch eine kleine Geschichte zu. An einer Stelle ist ein Morsecode zu hören. Und dieser Morsecode heißt Fuck You. Und dann der Name von dem Chef von Virgin, dem damaligen.
Okay, also hat sich wirklich also alles gemacht. Was
eine Anmerkung noch von mir zum Artwork. Ich würde das gerne spielen. Das schaut aus wie Skyrim oder so.
Ja, das Artwork schaut extrem cool aus.
Mit einem Hirsch an der Leine.
Und ein sehr cooles, großes Haus.
Ein Mordor-artiges Konstrukt.
Oder so ein Cthulhu. Schildkröte und Burgberg.
Ja, das könnte sein, stimmt. Ich bin mir nicht sicher. Mike Oldfield hat schon mal ein Album rausgebracht und dazu ein Computerspiel. Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht mehr. Es heißt so wie das Album und es ist auch mit auf dem Album mit dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht dazu auch ein Computerspiel gab, weil irgend sowas habe ich
Oma. Kann ich dieses Wort leider niemals mehr normal aussprechen, ohne an Oma denken zu müssen. Aber ist spannend.
Okay, danke Dennis, voll super. Nenad.
Genau.
Namen richtig gesagt. Du hast uns ein Thema mitgebracht.
Ja, das habe ich.
Möchtest du darüber reden? Traust du dich?
Das kann ich gerne machen, ja, weil ich habe auch zu diesem Thema viele, viele Fragen an euch mit Podcaster.
Das ist wichtig.
Und zwar, wie ich letzte Woche hier schon angekündigt habe, wollte ich eine neue Folge Bildnachwirkung aufnehmen, zusammen mit dem Juri. Und wir machen das.
Bildnachwirkung ist dein Podcast über Filme.
Genau.
Der derzeit bei Folge wie viel steht?
Folge 6, 6 reguläre Folge und ein Special, wo der Harry mit dabei war.
Okay.
Was absolut empfehlenswert ist.
Natürlich. Ja.
Ernie Hudson.
Okay, aber Moment, dann hast du eh schon 6 Folgen gedreht.
Ja, ja.
Ja.
Ja, aber nein, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, denn normalerweise schaut unser Aufnahmesetup so aus, dass wir bei einem Freund zu Hause sind, der Hobbymusiker ist, und der hat halt seinen ganzen Aufbau dort mit 2 separaten Mikrofonen.
Ja, checkt euch die Technik.
Er macht alles für uns.
Okay, schneidet.
Schneidet, er mastert, er shownotet.
Ich höre ein Aber kommen, ich höre ein Aber kommen.
Er ladet hoch. Aber
Ach so, okay.
Du hast nichts gehört, aber.
Aber. Ich warte, bis das Prosten zu Ende ist.
Warum Prosten eigentlich? So mittendrin. Also, so.
Uninspiriert. Er hat seit einer Stunde sein Bier nicht angehört.
Das war ja inspiriert. Okay.
Sein Eier war ja auch noch voll.
Aber.
Aber letzte Woche hatte er keine Zeit. Und so habe ich mich dazu entschieden.
Plötzlich hast du alles machen müssen.
So habe ich mich dazu entschieden, ich kaufe mir mal ein USB-Mikrofon.
Ah, ja, ja, ja.
Und habe geschaut, was da auf Amazon gibt, welches sehr gute Rezension bekommen hat. Ich habe ein bisschen gegoogelt, welche Mikrofone benutzen Podcaster denn eigentlich so für die Aufnahme. Habe eins gefunden, habe es angesteckt an meinen Laptop, habe mir Audacity runtergeladen, habe es einmal solo für mich ausprobiert und es hat sich alles sehr gut angehört. So, der Juri ist zu mir gekommen am nächsten Tag und es hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Egal wie wir das Mikro aufgestellt haben, die Tonspuren waren unendlich leise. Man konnte sie in Audacity nicht lauter schalten, und selbst bei der Nachbearbeitung konnte man sie nicht mehr lauter machen.
Was war das für ein Mikrofon? Erste Frage.
Es war ein USB Studio Kondensator Mikrofon, heißen die so?
Kondensator gibt es, ja.
Kondensator, ja. Mit einer Nierencharakteristik, das so ausschaut wie ich nenne sie mal Elvis Mikrofone.
Also richtig so ein,
genau.
Mit ist es zufällig ein Meteor mit 3 Beinen, die man einklappen kann?
Genau.
Das habe ich auch.
Ja.
Deswegen erzähl weiter. Es hat, was nicht funktioniert, das war leise.
Es war enorm leise.
Und du hast im Audacity nichts verstellt. Weil im Audacity gibt es einen eigenen Mikrofonlautstärkenregler.
Ich weiß. Ich habe Audacity, so wie es angekommen ist, habe ich es ausprobiert mit dem Mikrofon. Und für mich alleine, als ich hineingesprochen habe mit dem Mikro, hat sich das alles pipifein angehört, ja, von der Lautstärke her.
Aber du hast auch deine Sitzposition nicht gravierend verändert.
Nein.
Also nicht, dass du jetzt direkt hineingesprochen hast.
Nein, es war so. Okay. ja, Pi mal Daumen, 1,5 Meter von mir so schräg seitlich entfernt. Also ich habe mich jetzt auch nicht direkt hineingesprochen. Ja. Also ich habe auf dem Bildschirm geschaut, um zu sehen, wie ist denn der Pegel während
Ja, aber das Ding geht 180, also nicht ganz 180 Grad sollte es. Also ich habe das ja bis vor kurzem auch verwendet, für auch zu zweit, zu dritt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also okay, Lautstärke ist tatsächlich, ohne jetzt zu wissen, was du Audacity eingestellt hattest, ob du was...
Gar nicht. Okay. So wie ich Audacity runtergeladen habe, mit allen Voreinstellungen, so habe ich es verlassen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin zu dumm für dieses Programm, glaube ich einfach. Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, ich habe mir Descriptions durchgeschaut, ich habe mir die Hilfe durchgeschaut. Ich komme damit, genau das ist es. Genau das ist es.
Aber und du bist jetzt sicher, das liegt an Audacity? Oder
ich weiß es eben nicht.
Oder vielleicht hat dein Kollege einfach ein Mikrofonstörfeld, so wie eine Aura. Oder?
Naja, bei unseren anderen Aufnahmen funktioniert es ja.
Ja? Und du glaubst auch nicht, dass dein Computer dir einen Streich gespielt hat durch irgendwie sich seltsam updaten oder...
Also das glaube ich nicht.
Also mit diesem Pegel, das zu leise ist, kann eigentlich ja nur Audacity oder Pegel am Mikrofon selber.
Nein, das Mikrofon hat keine, es hat zwar einen Lautstärkeregler, der ist aber für die Ausgabe, weil es auch einen Jack hat.
Also kann es eigentlich nur
es an kann der, nicht kann am Mikrofon sein. Liegen. Also und vielleicht ist das ganz trivial, dass das Stifterl da nicht gescheit in der Buchse gesessen ist und irgendwie
war. Habe ich alles
ja, was soll es bei USB überhaupt stimmt, nicht Kontakt? Bei XLR okay, aber...
Ja. Und außerdem, was wir auch gemacht haben, wir haben wirklich variiert mit verschiedenen Sitzpositionen, mit Nähe zum Mikro, Winkel, in die wir in das Mikro hineingesprochen haben. Und es war teilweise so, dass man immer einen von uns beiden ganz gut verstanden hat, den anderen aber gar nicht mehr. Obwohl alles auf einer Spur ist. Das ist eben das, was ich meine. Wir nehmen nur mit einer Spur auf. Also gut, Stereo, Zweispur, klar, aber sie sind gleich.
Hast du, wie er dann nicht mehr da war, noch einmal einen Nachtest nur mit dir selber gemacht und hat alles wieder super funktioniert?
Ja, aber
Aura.
Moment, ja. Ich habe es dann sein lassen gesagt, wurscht, weil zwei Tage später war der Freund wieder... verfügbar, der war wieder in Wien.
Der Techniker, der
eher genau, gecheckt. Ja. Genau, haben wir gesagt, gut, wurscht, gehen wir halt am Freitag zu ihm. Ruft dann eine halbe Stunde vorher an und sagt, tut mir leid, das wird nichts, ich bin Onkel geworden, meine Schwester hat ein Kind bekommen. Ja. Blöd. Ne?
Ja, das ist echt blöd.
Schön. Was fällt ihm ein?
Schön blöd. Ja, und ich habe mir gedacht, gut, egal, ich werde es nochmal bei mir zu Hause ausprobieren, habe mir zwei Stühle hingestellt, habe mal von einer Seite ins Mikro reingeredet, den Stuhl gewechselt, von der anderen Seite ins Mikro reingeredet, hat auch super funktioniert. Ich rufe den Juri zu mir, wir reden 3 Minuten lang, alles pipifein, ja, und plötzlich hört man beide nicht mehr, also wirklich überhaupt nicht mehr. Es ist kein Ausschlag mehr zu sehen.
Das heißt, deine Aura ist
das liegt konstant. Definitiv an Juri.
Ja, Juri ist die einzige Sache, die sich da gehindert hat.
Ja, es ist unglaublich. Ich meine, was ich mir vielleicht gedacht habe, weil in dem Raum, in dem ich aufgenommen habe, das ist ein ziemlich länglicher Raum, also der ist so knapp 8 Meter lang, aber nur so 2,5 Meter breit. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es so vom Raumschall, dass sich das so ausbreitet, dass ins Mikro nicht mehr hineingeht.
Nein, das ist wirklich nicht mehr gewusst. Das Einzige, was die Distanz von dir zum Mikro und der Winkel von dir zum Mikro. Und bei dem ist es so, du siehst diese 180 Grad. Ja. Wenn du in diesen 180 Grad drin sitzt, wobei ich würde sagen 140 Grad in der Mitte, wenn du da sitzt, das ist perfekt. Wenn du auf der anderen Seite sitzt, musst du sehr laut reden, weil der Schall dann quasi herum muss, also der Ton. Mhm. Aber prinzipiell sollte es funktionieren. Und ich habe das jahrelang zum Podcasten benutzt und ich bin erst vor kurzem, habe ich mir das neue Setup gegönnt und ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, außer Einstellungen in Audacity und jetzt sage ich mal, du bist auf einer Taste ankommen, die irgendwas in Audacity geregelt, weil alles in Audacity hat auch eine Tastenkombination.
Und habe ich schon gemacht.
Skype mal damit, wenn ihr das nächste Mal aufnehmt, ruft es mich an und du rufst mich über das Handy an. Das wäre so eine Möglichkeit.
Okay.
Und
wir können es ja ausprobieren.
Das Mikrofon.
Donnerstag werde ich nämlich auch aufnehmen mit genau diesem Mikro.
Okay.
Und da werde ich auch nicht alleine sein. Und falls es da wiederum nicht funktionieren sollte, kann ich dich gerne per Skype anrufen mit dem Mikro.
Ja, und dann lass du mich bei TeamViewer mal kurz schauen, was bei der Audacity eingestellt ist.
Gerne, weil ich war wirklich ratlos. Ich habe nicht mehr gewusst, was soll ich denn machen. Ja? Ich meine, der Juri, was jetzt nochmal blöd war, der Juri ist am nächsten Tag ins nasskalte England geflogen, um die nächsten 2 Wochen lang um 14 Uhr oder um 16 Uhr Tea Time zu haben. Er kann dort nichts aufnehmen, das heißt, ne? Muss da schauen, dass ich irgendwie ein paar Gäste organisiere.
Ich würde tatsächlich vermuten.
Ja, es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Was ich jetzt nochmal gemacht habe, ist, dass ich mir am Montag noch ein zweites Mikro geholt habe, ein anderes Mikro, dass ich das mal anstecke und schaue, ob es damit funktioniert. Wenn nicht, dann ist es 100% irgendwas für Audacity.
Oder beim Mikro.
Ja, aber das beide Mikros.
Du hast es nicht. Wenn du mir das früher gesagt hättest, hättest du meins haben können, hätten wir tauschen können, du hättest meins ausprobieren können, ich hätte deins ausprobieren können, oder vielleicht nächste Woche, dass wir austauschen.
Du mit deinem Mikro zu einem anderen Computer mit einem anderen Audacity gehst, ne? Und dann ist ziemlich eindeutig so.
Hast du einen zweiten Computer?
Ich habe zwei Laptops. Ich habe es aber nur an einem Laptop benutzt.
Okay, dann probier's mal am anderen. Audacity drauf. Okay. Audacity läuft eh auf allen Betriebssystemen, insofern geht das ja wirklich
über. Ja, ich habe sowieso nur. Nein. Okay, Windows 7 und Windows 10, also.
Ja, nein, aber das sollte jetzt eigentlich nichts mit dem Mikrofon zu tun haben.
Ja, ist klar.
Ich benutze das Mikrofon auch 7 und 10. Also bei mir, ich kann auch sagen, dass es in beiden dezidiert
funktioniert. Gibt es erfreuliche Beat-Nachwirkungsberichte, stehen vor deiner Schlange, vor deiner Tür, die Fans-Schlange mit Pullovern und Werbegeschenken und Weihrauch und Myrrhe?
Ja, natürlich. Ich musste mich durchkämpfen durch eine Schlange an kreischenden
Gruppen, um hier
reinzukommen. Also wegpöbeln.
im Prinzip dasselbe wie bei dir. Ich möchte Feedback haben.
Und ja, was hat das denn süchtig? Was hat natürlich Feedback Schleichung gemacht? Hast du einen Feedback-Aufruf gemacht oder Zuckerln versprochen?
Was wir machen, ist eben ein Feedback-Aufruf nach jeder Folge. Wir
bitten,
ja natürlich, wir betteln förmlich darum. Mhm. Wir möchten auch, dass wir sind ein Themenpodcast und wir sagen auch immer, bitte, liebe Hörer, wenn euch was interessiert, wenn ihr ein Thema haben wollt, schlagt was vor. Vielleicht können wir da schon eine Folge drumherum machen. Wir haben zwar Feedback bekommen, aber alles so nach der ersten Folge eigentlich und nach wurde es ziemlich still. Vielleicht sind die Menschen einfach nur schreibvoll.
Wenn wir die Zeitmaschine zurück, wann haben wir eigentlich jemals das erste Feedback bekommen? Kannst du dich erinnern? Ich glaube, vor Folge 100 haben wir nicht viel gekriegt, oder?
Es hat es auf jeden Fall gebraucht, aber es ist ja prinzipiell ja folgenweise einfach gar kein Feedback. Ja. Aber und es ist ja auch dann, ich habe mit anderen Podcasts noch beim Meetup und so geredet, Feedback, das ist doch durchaus was, man seine Community, glaube ich, dann auch irgendwie hinmotivieren oder auch mal sagen, bitte, also, keine Ahnung.
Ich stelle hier die gewagte These auf, dass in einer Zeit, wo jeder Sender sein kann und nicht mehr Empfänger, werden die reinen Podcast-Hörer immer gefragt, die wirklich noch sich dann das Gequassel anhören und aktiv Feedback geben.
Ja, ich kann es verstehen, weil ich höre ja auch sehr viele Podcasts und ich gebe eigentlich nie wirklich.
Ja, also du bist einfach ein stiller Hörer.
Ich bin Konsument, ganz einfach. Ich tue mir da einfach ehrlich gesagt auch nicht die Mühe, auch wenn ich den Podcast gerne mag, dass ich sage, ihr seid super toll.
Einfach mal Tweet los. Ich habe letztens auch einen Podcast, der jetzt in Folge 79 oder so ist, und der eine erwähnt eine Studie, und dann habe ich ihn angetwittert, ich folge den Leuten nicht einmal auf Twitter, und dann habe ich ihn angetwittert, kannst du mir sagen, welche Studie das war, die du da erwähnt hast? Aber eigentlich habe ich eiskalt nur die Frage gestellt und nachher habe ich dann danke und finde euren Podcast leiwand, also auf Englisch halt.
Wie, das hat er bei deinem Podcast?
Nein, das habe ich ihm dann in seinem Tweet, in die Studie geschickt.
Nachdem er mir geantwortet hat,
habe ich dann gesagt, hey, danke und ich mag euren Podcast leiwand. Mhm. Und offenbar damit bekommen, dass jemand Folge 79 noch hört, also insofern. Aber ja, es ist, die Leute sind Schweiger das ist aber, Leute melden sich, also ich meine, das ist gut erforscht, Leute melden sich, wenn sie sich beschweren, mehr als wenn sie was loben wollen. Ja.
Leute, so auch im Geschäftsleben so.
Klar, weiß man auch im Marketing, wie es schaut. Beim ORF ist es das Gleiche, der ORF hat, teilweise bis zu 1 Million Zuschauer und natürlich sind bei 1 Million Zuschauer vielleicht 1000 Briefe oder E-Mails, also früher tatsächlich noch Briefe, aber ja, es ist trotzdem ein Promille. Ja? Und wenn hier ein Promille sich melden würde, wäre es halt auch nur einer. Ja? Und der kommt sich vielleicht oder sage ich jetzt mal, in einen durchschnittlichen Podcast.
Na, das geht sich nicht aus.
In einem, okay, alle unser Podcast zusammen.
Hat jemand einen Rechenschieber hier?
Leider zu Hause gelassen.
Ja. Also, ich meine, wer einen Rücklauf in Prozent tatsächlich schon messen kann, der hat ja wirklich einen Riesenerfolg.
Ja, das heißt, ich habe mir das immer so gedacht, auch dass es vielleicht deswegen so ist, weil wir zwar Social-Media-Kanäle haben, aber die sehr vernachlässigen. Mhm. Außer zu sagen, neue Folge draußen, machen wir da eigentlich nichts. Okay. Ja, das ist eher dann, also ja. mein persönlichen Twitter-Feed, ja, haue ich dann immer alles raus und rede mit den Leuten. Aber und, über den vom Podcast eben nicht.
Ja. Ich habe ja diese Facebook-Seite aufgemacht jetzt. Und auf der Facebook-Seite teile ich schon auch die Podcasts und die paar Artikel, die ich jetzt auch zusätzlich zu dem Podcast noch schreibe, auf Bruttofilmers Produkt.
Aber du likest keine Katzenfotos.
Ich teile ganz viele Film-News zum österreichischen Film. Doch. Ich mache halt komplette super nationalistische Filmseite da und hol mir halt ein paar Likes ab. Und sehr viele von den Likes sind tatsächlich mein engerer Bekanntenkreis, aber hin und wieder. Und was ich auch regelmäßig mache, ist, ich sage einen Film und verlinke dann über Facebook direkt Regie, Hauptdarsteller, all diese Dinge. Das heißt, ich weiß, dass es bei denen aufpoppt. Zumindest einmal. Und das beim nächsten Film oder beim nächsten Ding ist es wieder. Und irgendwann eventuell melden sie sich. Letztens der wurde sein Dokumentarfilm von Variety, in den USA läuft er gerade, wurde besprochen. Und ich schreibe immer so, wenn etwas in guten amerikanischen Medien ist, poste ich das immer, weil ich das toll finde, so Außensicht auf den österreichischen Film. Hey, da, Außensicht, österreichischer Film. Und er postet drunter noch, hey, zwei, drei Artikel, und so, wer übrigens interessiert ist am Thema, das und das. Also tatsächlich hat der Regisseur mal wirklich was, und ich habe ihn aber auch verlinkt, und auf Twitter bin ich ihm gefolgt, also ich suche die Leute immer auf Twitter. Und was ich auch tue, ich tue den Leuten folgen, beziehungsweise deren Seiten liken als Seite.
Ja, ja.
Das heißt,
du investierst echt Zeit
in deine Social Media. Ich investiere 15 Minuten pro Tag in das, und wie gesagt, ich habe diese ganzen Google Alerts und so weiter, und kriege all diese Nachrichten weltweit mit, was passiert, sehe das, poste das, und verlinke die Leute, und das mache ich auf Twitter unter meinem eigenen Namen und auf Facebook als Name von der Seite, und das hilft. Also ich habe jetzt tatsächlich, meine 150 Follower ist noch nicht besonders viel auf Facebook, aber dafür, dass ich das erst drei Wochen oder seit Jahresanfang eigentlich mache, ist es okay. Und ich meine, natürlich sind davon auch viele Freunde, aber ich sehe dann, jeden Tag kommen zwei, drei Leute dazu und es wird exponentiell steigen. Und hätte ich das nicht damals aus Frust alles gelassen und hingeschmissen und die Seite gelöscht, damals hatte ich schon die 400. Also dann wäre ich jetzt bei vielleicht 1000 oder so.
Niemand verzieht. Kontinuierlich gut arbeiten.
Kontinuierlich und
Zeit. Und Frust einstecken.
Und sechs Folgen ist echt nichts noch
eigentlich. Von selber überzeugt sein, dass das gut ist, was du machst.
Ja, ja, doch, ja.
Ich überlege gerade, ich habe auch in meiner gesamten Hörerbiografie zweimal Feedback geschrieben. Und zweimal musikalisches.
Einmal dafür, dass wir hier mal betteln
einen, Feedback. Zu dem Taktiker, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Podcast geheißen hat. Das war, glaube ich, ein bayerischer Podcaster, der über deutschsprachigen Hip-Hop gepodcastet hat. Dem habe ich mal einen Themenvorschlag gemacht. Und witzigerweise, vor ein, zwei Wochen habe ich mal dem Happy Day Podcast, wo der Roman sich
gemacht hat, hast du geschrieben, ja.
Den habe ich auch geschrieben. Auch ein musikalisches Feedback. Ich habe immer, glaube ich, anscheinend einen Hip-Hop-Bezug.
Man muss dazu sagen, du bist ja wirklich intensiver Hörer. Du hast ja großen und breiten Podcast Konsum.
Ja, richtig.
Und trotzdem schreibst du recht wenig.
Ja, was ich sagen muss bei den Feedbacks, ich habe ein einziges Mal ein Feedback geschrieben zu einem Filmpodcast, den ich höre, und das ist eigentlich gar nicht so dumm, dass sie das gemacht haben. Sie haben nämlich eine Folge gemacht, wo sie nur Hörerfragen beantworten. Und es ist dann, wenn man eine bestimmte Stammhörerschaft hat, die eine relativ große, kommen dann sicher einige Fragen hinein, weil man sich als Hörer nach einem Jahr, nach anderthalb, zwei Jahren, sich auch irgendwie identifiziert mit dem, was man hört, mit der Person, die dahinter steht. Natürlich möchte man da auch Fragen beantwortet bekommen. Und da am Ende schreibt man schon automatisch noch so ein zwei, drei Zeiler dazu, wo ein bisschen Feedback noch mit dabei ist.
Ein Beispiel für eine sehr gut funktionierende Community, ich war jetzt seit Jahren nicht mehr auf Foren und habe mich mit diesem Medium überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt. Aber ich habe, das habe ich noch gar nicht erzählt, aber ich habe mal jetzt in einer Einzelepisode mit Michael Furtenbach vom Schock 2 Podcast aufgenommen und der hat gleich irgendwie so im Vorfeld gemeint, du melde dich doch im Forum an und schau mal, weil da wird Feedback kommen und so. Und hier da
die Schock 2
Foren. Aber die sind auch wirklich gewachsen über einen sehr, sehr langen Zeitraum.
Ja, weil Michael, das ist ja eigentlich auch das, was von seiner Papierzeitschrift hat er ja da rein gerettet ins Internet.
Ne? Und das merkt man auch. Ich meine, es sind wirklich interessante Topics und er hat das auch, diese ich weiß nicht, was für eine Software er da verwendet, aber das Forum-Software ist sehr modern und slick und
hält dich auch bei der
Kandare, aber nervt dich nicht. Also einmal in der Woche kommt eine Zusammenfassung, da sind so ein paar die richtigen Threads drin und so. Und ja, ich muss sagen, ja, ganz so Schleimtag aus oder so, aber trotzdem, die Community ist halt wirklich sehr nett und konstruktiv. Das ist so das, was mir aufgefallen ist. Also vielleicht, wenn man ein Forum hat und da die Leute doch ranführt, dass sie einen Anlaufpunkt haben und nicht so jetzt auf 1000 Hochzeiten, ich bin da auf Facebook und ich bin da auf Twitter, das ist alles unverbindlich oder so, sondern schon auch so eine Art Gemeinschaft schafft.
Wobei natürlich die gewachsene so einer Zeit von vor Facebook und vor Twitter. Ne?
Genau.
Also das darf man nicht unterschätzen, dass der da quasi einen Startvorteil hatte, von dem er heute zehrt, und das bin ich mir jetzt auch nicht neidig. Aber ich glaube, dass jeder, der eine gute Idee hat und damit rausgeht, dass der das fast machen muss. Also speziell, wenn man das will. Natürlich kann man einfach sagen, ich sende nur.
Send only,
ja. Aber ich glaube, wenn es wirklich darum geht und du hast keinerlei Payoff, wenn dein Ego gar nicht so ist, dass du auf das gar nicht haben willst, dann wirst du auch gar nicht podcasten, glaube ich. Also da wollen wir gleich ehrlich sein, es geht hier schon darum, man kann sich auch gern streiten, also es muss ja nicht alles, wir müssen ja nicht
immer kuscheln.
Ja, aber und deswegen.
Zwei kleine Meldungen zum Thema Feedback. Eine Serie, die das meiner Meinung nach sehr gut macht, ist The Great War. Die schaue ich sehr gerne über den Ersten Weltkrieg, wo so immer von genau, was vor 100 Jahren passiert ist, zusammengefasst wird. Nein, ist ein YouTube-Kanal. Nigel Fidel heißt der, glaube ich, also professionell gemacht. Und die haben ein sehr schönes, also sie machen ihre Serien, was genau vor einer Woche, vor 100 Jahren weltweit passiert ist, also so Kriegsberichterstattung 100 Jahre danach. Und das, dann haben sie manchmal so Specials über spezielle Generäle oder Länder. Und was sie aber auch machen, heißt das der Chair of Wisdom. Und da beantworten sie dann Hörerfragen aus diversen Foren, also aus Facebook, Reddit und Twitter. Das wird vorgelesen, die Frage. Und der Moderator selbst tut dann halt direkt sozusagen versuchen, das zu beantworten. Und das, ich denke immer, ist natürlich auch für einen Feedbackschreiber sehr cool, wenn er dann von seinem Lieblings YouTube-Star sozusagen direkt das beantwortet.
Ja, das wollen wir mit diesen Hörerfragen beantworten, das partizipative Elemente.
Und das ist aber halt auch aufwendig produziert, das kostet ja alles Zeit und so.
Ja, wobei auch bei YouTube ist es halt mit dem Feedback, glaube ich, nicht so eine Hürde wie bei den Dingen, weil du hast unter dem Video gleich irgendwie so die Infrastruktur oder mal was
schnell einkaufen
kann. Ich glaube, die Überwindungshürde ist auch das.
Gibt es übrigens auch beim Bierdacher-Podcast, direkt unter dem Podcast.
Ja, das hört sich aber jeder über so einen Podcatcher oder sonst
was an. Ja, da ist natürlich schwierig.
Und da ist wobei, diese Studie, die ich vorher erwähnt habe, die mir der Typ geschickt hat, das war eine Studie über Podcast-Konsum in den USA. Und unter anderem steht da drin, dass die meisten Leute direkt auf den Player klicken. Mhm. Das ist das absolute meiste. Weit über ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte. Ich nagel es mir jetzt nicht fest, aber auf jeden Fall ein großer Teil. Zweites ist tatsächlich selber downloaden. Vom Player. Und das dritte ist erst Podcatcher.
Das also es bringt schon die Webseite direkt am Player.
Dem Player dort, dass viele Leute das wirklich direkt hören. Ja. Er hat mir eine alte geschickt. Also er hat mir wirklich nur so einen Artikel geschickt und ich habe dann selber noch recherchiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie aktuell es ist, von 2014 oder so. Und es ist natürlich USA, aber trotzdem würde ich behaupten, dass die konservativeren User in Österreich vielleicht sogar noch mehr so sind. Ja. Dass die Zahlen
wenn du
sogar
die
noch
Studie größer findest, sind. Bitte ins
Titel auf jeden Fall. Okay. Und was ich sagen wollte oder euch fragen wollte, als wenn du 10 Podcasts hörst oder 3 eine Folge, was passiert, du klickst weiter zur nächsten Folge. Selbst wenn du eine lustige Idee hattest oder eine Idee, wo du gerne Einspruch erheben möchtest oder was ergänzen möchtest oder was korrigieren möchtest, du vergisst es, weil du einfach weiterklickst zur nächsten Folge, oder? Mhm. Also, und das ist dann vielleicht sogar ein komplett anderer Podcast mit einem komplett anderen Thema, mit einem komplett anderen Host, komplett anderes Set, Mindset einfach. Und was davor war, ist vergessen. Und es ist Stream. Es ist wieder ein Stream, der weg ist, der nicht passiert ist. Und da muss man versuchen, wenn man da jemanden reizen kann, Feedback zu kriegen, wundert es mich auch nicht, dass die Leute nur anspringen, wenn du etwas super Brutales sagst und sie dich unbedingt zurechtweisen wollen, sage ich einmal.
Weiß nicht, aber...
Das erklärt auch, weshalb Videos besser funktionieren, weil da schaust du auch hin. Das heißt, anschließend hast du so die Möglichkeit...
Achso, ja, du schaust das, das wissen wir, aber dass Podcasts ein Nebenbei-Medium sind, das wissen wir, ja. Das ist auch...
Lass mich meinen zweiten Punkt noch fertig anbringen, nämlich auch eine Biertaucherin, nämlich die Jana. Sie schreibt ja ihren Zuckerbäckerei-Blog, den ich in meinem RSS-Feed drinnen habe und ich lese ihn. Und ich finde, was sie wirklich sehr, sehr schön macht, ist, sie macht immer ihre Linkliste, also empfehlenswerte Webseiten.
Einmal pro Woche, glaube ich.
Ja, und macht sie wirklich und ganz tolle Sachen, also die auch sonst nicht auf meinem Radar sind, wo ich dann wirklich dankbar bin, dass sie das jetzt für mich zusammenfasst als Leseempfehlung. Kann ich nur sehr empfehlen, die Jana in den RSS-Feed hinein.
Genau. Und ihren Podcast die Lieblingsplätzchen nicht zu vergessen.
Ja, wobei, so, geht da was weiter? Ich habe mal schon länger keine
Folge, aber sie macht, also sie macht, glaube ich, ihren Blog regelmäßiger als ihren Podcast. Hm? Also
das auf jeden Fall, weil sie hat ja dann Rezepte
und... Ja, Rezepte und so, das lese ich mal drüber. Dann die
vor allem musst du super bedenken, jetzt bei dem Wetter irgendwo draußen an den Lieblingsplätzen mal umzugehen, ist nicht sehr einladend.
Ja, aber ich meine, da findet man ein cooles Lieblingslokal halt. Mein Gott. Lieblingscafé, Konditorei, warum nicht?
Also wenn sie mich irgendwann mal einladen würde, würde ich auch wahrscheinlich im strömenden Regen irgendwas suchen.
Oh, kann ich selber quasseln? Ich habe ein Thema. Ja, ich habe ein Quasselbedürfnis gerade, nämlich zum Thema Lokale. Ich bin jetzt demnächst 47 und ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Ü30-Party im Volksgarten.
Da bist du noch reingekommen.
Ja. Naja, ich habe mich extra älter geschminkt, dass sie mich reinlassen haben. Naja. Und ich war da noch mit drin und war halt recht lustig. Mit einem Kollegen bin ich hingegangen und ich war das letzte Mal im Volksgarten, das ist ein Tanzlokal in Wien im Volksgarten. Mhm, klar. Und da war ich das letzte Mal wahrscheinlich so kurz nach der Matura, ja. Und seither nie mehr. Hab's auch nicht vermisst.
So lange schon?
Ja, das gibt's seit Ewigkeiten, lange, ja. Und jetzt war halt wirklich eher über 30-Jährige drin. Das heißt, es gab eine eigene Kaste von Leuten, die zu jung ausgeschaut hat. Da hast du automatisch gewusst, dass entweder ein Barkeeper oder einer, der an der Garderobe arbeitet oder an der Security. Also es war so ein bisschen Generationismus. So die Jungen haben so die Alten bedient irgendwie. Ja, okay, weil einfach keine Jungen dran waren, die Gäste daran. Und sonst kann ich nur sagen, das war sehr lustig eigentlich für mich als Besucher jetzt, weil es waren glaube ich bis zu 3 Tanzflächen, es war halt keine im Freien, aber man hat genug Musik gehabt, auch ein bisschen verschiedene Musikrichtungen. Und es war eine von den Tanzflächen war verraucht, also die Raucher waren so in eine Art Hinterkammer gesperrt, haben zwar eine Bar gehabt und Musik, aber die großen, stark besuchten Tanzflächen waren rauchfrei, was ich sehr toll gefunden habe. Und für mich das Lustigste war eigentlich, dass wir, ich war um 7 glaube ich schon dort oder um 8 und da war die Tanzfläche schon gesteckt voll und da ist auch voll abgegangen und sehr viele Frauen und die haben da auch nichts auslassen und voll herumgetanzt. Und meine Vermutung ist einfach nur, ich war noch so gewohnt, dass man um 10 weggeht, am Samstag um bis 12 traut sich keiner tanzen und dann um 1 ist plötzlich gesteckt voll und um 2 müssen es dann schon langsam heimgehen, die Leute. Also das war so, wie ich es von früher in Erinnerung gehabt habe.
Kräfte einteilen.
Taktik
ist alles.
Ja, und da habe ich eher so das Gefühl gehabt, das sind halt doch jetzt schon Leute, die schon im Beruf und im Leben stehen und vielleicht zu Hause Kinder haben und die haben jetzt nicht Zeit bis 12 warten. Die haben jetzt um 7 haben sie es bis 11 vielleicht frei und da wollen sie jetzt viel erleben, weil nachher müssen sie zu Hause zum blärenden Kind oder zum nervigen Ex-Mann oder sonst irgendwas. Ja, das war für mich sehr praktisch. Also instant gute Stimmung.
Kann dir auch zugeben, deinem
Ja. Und sonst, das ist aber rein super tiefer Eindruck, dass wirklich viel, sehr viel Frauen auf der Tanzfläche waren und überhaupt, also das Verhältnis fast sogar ein bisschen mehr Frauen als Männer war, okay. Was ich nicht gewohnt war von damals, wie ich halt als junger Bub weggegangen bin, da habe ich immer so subjektiv das Gefühl gehabt, es gibt zu viele Männer, zu viele junge Männer, zu viel Testosteron in der Luft, dass man alles nicht abgegangen hat. Also, ich war sehr angenehm überrascht, ist einmal im Monat, immer jeden ersten Donnerstag im Monat.
Hat er gefallen? Gesagt,
mir hat es eigentlich gefallen, obwohl ich jetzt die Musik nicht meins war.
Donnerstag, Freitag müssen die Leute arbeiten.
Ja, deshalb wahrscheinlich auch.
Es ist Samstag, so ist schon wieder ganz
gut. Ja, da dürfen die Jungen hingehen, wahrscheinlich mehr Geld aus. Ne?
Ich war schon ewig nicht mehr im Volksgarten, obwohl es stimmt nicht, im Sommer war ich, glaube ich, einmal dort. Das ist ja auch
im ganz Garten, nämlich. Ja, der Garten ist auch sehr schön.
Der Garten ist schön, da haben sie auch immer so diese Smoker angeworfen, kann man noch ab und essen. Das ist wirklich ganz nett. Im Club schon ewig nicht mehr.
Also so viel zum Thema schöner Leben.
Okay. Im Club.
Ja, dann würde ich ganz alten Menschen hingehen, Bälle. Danke.
Ja, bitte, ich meine, es gibt junge Leute auch, die auf Bälle gehen.
Ja, ja, das ist ja nur eine Provokation, in der Hoffnung, anschließend schreibt jemand was Fieses. die Bälle sind ja auch erst ab so 10. Ich war noch nie auf dem Ball, aber das ist das, was ich gehört habe.
Ball fängt normal zwischen 8 und 9 an, wird dann eröffnet, das ist die Eröffnung, meistens um 9 und um 8 und dann gibt es die Mitternachtseinlage. Das ist so ein Fixpunkt auf jeden Fall.
Aha. Meine Freundin erzählt immer so, ab 10 wird es eröffnet oder sowas.
Kann natürlich sein, wenn es größer ist, dass ein bisschen später dort.
Vom Club in den Film vielleicht langsam?
Ja, gerne.
Ich habe mir gestern angeschaut, ganz frisch sozusagen, Verborgene Schönheit. Oder auf der Originaltitel ist Collateral Damage. Warum ich...
Hä?
Das ist Collateral Beauty. Ja, ich habe mir den Film nicht ausgesehen, ich bin mit zwei Ex-Arbeitskollegen ins Kino gegangen und das wurde schon mit, aber ich war sehr dankbar, war nicht auf meinem Radar und ich schaue mir ja immer gerne neue Sachen an, von denen ich nichts gehört habe. Ist ein amerikanischer Film, ist 2016 schon erschienen, jetzt bei uns in den Kinos, hat man insofern gemerkt, weil es ein weihnachtlicher Film ist, war für mich auch ganz schön so im Post-Weihnachts-Stimmung.
Sie alle gedingen gewundert, kann ich mich erinnern. Ja.
Jetzt noch ein bisschen Weihnachtsstimmung und ist eben sehr mit bekannten Namen besetzt, darunter eben Will Smith in der Hauptrolle, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña und die Helen Mirren und die Kate Winslet spielen auch mit. Und vorweggeschickt, vielleicht zum Genre, wenn das ein Genre ist, so vage, es ist ein amerikanisches Drama, / Gefühlsfilm, kann man so beschreiben. Die Handlung, kurz um die Prämisse anzureißen, ist vielleicht gar nicht uninteressant. Es geht um den Will Smith, der spielt einen sehr erfolgreichen Werbemann, der zusammen mit seinen Freunden eine Werbeagentur hat, nämlich eben mit der Kate Winslet, dem Michael Peña und dem Edward Norton. Und am Anfang sieht man ihn so sehr engagiert, reden über die wichtigsten Variablen des Lebens. In der Werbung muss man den Menschen ansprechen, was bewegt den Menschen. Die Gemeinsamkeiten sind der Tod, die Liebe und die Zeit. Ja? Und dann kommt krasser Cut gleich am Anfang. Man sieht ihn als schon deutlich gealtert, mit unglücklichem Gesichtsausdruck. Er baut an einem riesig großen Domino-Konstrukt, haut den Stein um und geht aus der Agentur raus. Ja? Also es dürfte was Schlimmes passiert sein. Das kommt auch in weiterer Folge raus. Seine Tochter ist gestorben und seitdem funktioniert sein Arbeitsleben nicht. Da machen sich seine Kollegen große Sorgen, weil ihnen geht es langsam irgendwie an den Karrierekragen, also sie wollen die Agentur nicht verlieren und engagieren deswegen eine Privatdetektivin, die mal nachforschen soll.
Was mit ihm los ist.
Oder? Genau, also sie wissen ja, was mit ihm los ist, aber sie wollten Anhaltspunkte, eigentlich so in Richtung, sie wissen nicht ganz, das wird nicht so ganz ausgedrückt, also schon, sie wollen ihn
vielleicht zum Funktionieren zu bringen.
Entweder funktionieren bringen oder für unmündig erklären. Also ihn aus der Agentur rauszubringen.
Ja. Also er hat immer noch den Job, aber er geht nicht gescheit.
Ich werde nicht allzu lang noch ausführen, aber jetzt kommt noch der interessante Dreh. Sie kommen drauf, Will Smith schreibt immer Briefe und wirft sie in den Postkasten, aber diese Briefe sind nicht an Personen adressiert, sondern an die Liebe, an die Zeit und an den Tod. Ja? Auf was für eine Idee kommt das? Jetzt kommt schon ein bisschen so die Konstruiertheit mit hinein.
Das ist eure Antwort.
Ja, na, es ist insofern noch spektakulärer, weil sie engagieren drei Schauspieler. Zwei Schauspielerinnen, die Helen Mirren und die Keira Knightley und einen Schauspieler.
Also lauter total guter Cast.
Ja, genau, richtig. Und die erscheinen ihm sozusagen und sprechen mit ihm über diese Briefe, weil er dann sehr anklagenden Ton gegenüber diesen Konzepten und sie sollen ihm irgendwie
Feedback geben dazu.
So kriegt man Feedback. Ah,
Einbildung ist auch
gut. Okay, die Schauspieler engagieren.
Ist mir jetzt wurscht, wenn ein Podcast-Hörer mit der Tod unterschreibt. Soll er?
Feedback! Ich wollte schon immer mal einen Brief an den Tod schreiben.
Du bist scheiße. Liebe Grüße, die Liebe.
Bis morgen, Tod.
Ja. Ja, und das ist ganz sehr lustig oder mehr so Überdrama oder?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr traurige Passagen.
Ja.
Löst sich im Endeffekt gemischt auf. Es gibt also nicht lustige, aber es gibt fröhlichere Abschnitte und auch traurigere Enden. Ich habe ein ganz persönliches, größeres Problem, bin ich drauf gekommen, jetzt wo ich aus diesem Genre schon länger nichts mehr gesehen habe, einfach mit diesem Hollywood präsentiert Gefühlskino. Mhm. Weil ich habe so persönlich beim Schauen so sehr gemerkt, dass sie zuerst die Dialoge sind so ein bisschen zu einfach gestrickt, ein bisschen zu platt. Sie versuchen schon so den Gefühl aufzubauen.
Und die Musik ist ein bisschen zu manipulativ.
Richtig.
Ja, also, das ist pushing the buttons. Ich nenne da immer Forrest Gump als Paradebeispiel dafür.
Ja.
Genau. Wobei Forrest Gump noch eine gewisse Grundcharmantheit mittransportiert hat. Also, aber ja, ich verstehe total, was du meinst. Ja.
Genau, richtig. Ja. Also es ist ein bisschen zu wenig Raffinesse drin, dass ich mich darauf einlassen kann. Und wie gesagt, auch die Musik schwillt dann immer an den richtigen Momenten an. Und also danach, die so zwei Arbeitskollegen haben sich so ein bisschen neben mir schon ausgetauscht und gemeint, und haben zu mir auch so gemeint, nein, ist doch ein lieber Film, ein lieber guter Film. Mhm. Ja. Dann habe ich gesagt, ist lieb gemeint.
Der Film, ja.
Das heißt, der Grundton und so, das ist ja sympathisch und auch, dass sie das so ein bisschen ins Märchenhafte drehen, ist ja auch ganz schön mit Zeit, Liebe und Tod. Das hat so, finde ich, was ein bisschen von den Schicksalsgöttinnen aus der griechischen Mythologie, von den Faden spinnt und Faden abschneidet und so. Und hätte gut sein können. Was mir aufgefallen ist, hatte ich schon seit längerem nicht so am Radar. Der Helen Mirren hat einfach wirklich sehr routiniert und super gespielt. Also der hat man diese alte, patente Schauspielerin einfach sehr gut abgekauft. Edward Norton ist natürlich immer gut. Am meisten ist mir im Gedächtnis geblieben eine sehr authentische Frisur. Der hat so eine David Beckham-Iro gefilmt gehabt. Das hat er 1:1 ausgeschaut, wie so ein Werbefachmann sich vorspielt, archetypisch. Und Will Smith kann sehr gut weinen. Er musste auch sehr viel weinen. Also ist eh klar, die Thematik ist nicht lustig, hat er auch gut gemacht. Aber alles im Allem, wie gesagt, ich bin drinnen gesessen habe. Und wie gesagt, ich meine, wenn man sich zum Beispiel das Sundance Festival hernimmt, die ja auch gerade so im Drama und Gefühlskino einiges, was in so Little Miss Sunshine, aber auch kleinere Produktionen, wenn man dort in die Tiefe geht und sich also kleinere amerikanische Produktionen anschaut, da kann man wirkliche Perlen finden. Deswegen möchte ich das nicht über den Kamm scheren.
Ja, ja.
Aber hier war das einfach zu sehr auf Schiene, dass es mich dann abholen konnte.
Ja, aber das ist ein Riesenunterschied. Du hast von den großen Hollywood-Produktionen gesprochen, die sich in das Dramatische stürzen mit eben unglaublich dramatischer Musik und Frontal Shots von Schauspielern, die weinen. Man, es wird wirklich so in your face dem Zuschauer präsentiert. Und in Sundance sind das eben die kleinen Indie-Produktionen. Little Miss Sunshine hast du genannt. Ein anderer großer Erfolg beim Sundance vor, glaube ich, 3 Jahren war das, ist Fruitvale Station, auch ein relativ kleiner, intimer Film, der nach einer wahren Begebenheit ist und der vollkommen auf Musik verzichtet, aber unglaublich wirkungsvoll ist. Und ich bin generell ein Freund von kleinen Indie-Dramen. Javier Dolan ist da ein Regisseur, den ich da gerne nennen möchte. Okay. Alle seine Filme fantastisch.
Ja, nur der Unterschied dieser Film hier ist für eine spezifische Zielgruppe gemacht.
Ja, das ist klar. Das
diese spezifische Zielgruppe ist die einzige, die noch regelmäßig ins Kino geht. Das sind so Leute 40, 50 plus, die wollen eben keine Action. Das sind eben
der ruhige Senior, der in die 18 Uhr Vorstellung geht.
Genau, dafür, das ist dieser Film. Und du musst bedenken, Will Smith, Edward Norton sind jeweils schon 20 Jahre aktiv. Das Publikum ist mitgewachsen. Die 20-Jährigen von damals, die ihre Actionfilme gesehen haben, schauen jetzt Independence Day, ne? 1994 oder sowas. die schauen heute, 20 Jahre später, sind in dieser Altersgruppe plötzlich drin. Und das ist der ganze Cast ist auf Kate Winslet, Detto, Helen Mirren ist noch eine Kategorie drüber. Ja. Und damit du halt ein paar von den Jungen abholst, hast du Michael Peña und Naomi Harris da dabei im Cast. Und
alles durchgemarketet.
Aber wir wissen, dass die Filme für die dass das tatsächlich ein Markt ist, wo noch Wachstumspotenzial und wo noch Gewinnpotenzial drin ist. Und hier ist der Cast natürlich extrem teuer. Also hier haben sie jetzt über die Cast-Schiene versucht, noch ganz viel extra rauszuholen. Aber viele dieser Filme funktionieren dadurch, dass man auch ganz viele Leute zusammenspannt. Best Exotic Marigold Hotel, ne?
Ja.
Ist auch so ein Beispiel. Sechs All-Star-Briten gehen auf Urlaub nach Indien, ja. Oder die Dustin Hoffman hat jetzt, ich weiß nicht, was sein zweiter Film ist, aber er ist genauso abgelaufen wie sein erster, Quartett, wo ein Altersheim nochmal neue Blüte erlebt durch die klassische Musik. Oder solche Dinge halt. Also das, und da passt dieser Film hinein. Er ist einfach nur quasi die Hollywoodisierung von diesem Konzept. Und hier steht ja dabei All-Star-Cast, und ich meine, das sagt's ja. Du bundelst da eine unfassbare Star-Power zusammen und bedienst aber, du bist noch ein bisschen zu jung, wir sowieso, und in Wahrheit ist es für 15- und 60-Jährige gemacht, die noch ins Kino gehen, die noch 10 Euro ausgeben können und wollen, und eben die wollen nicht, dass sich Roboterautos ihnen um die Ohren krachen, oder die brauchen das nicht.
Ja, wie gesagt, aber man hätte irgendwie aus dem Stoff und den Dingen irgendwie ein bisschen aus der Schiene rausbringen können. Aber andererseits, ich bin jetzt auch nicht drinnen gesessen und bin kantig geworden oder so, sondern ich hab das akzeptiert, und ich habe ja links und rechts das Publikum und die Reaktionen wahrgenommen, und die Leute waren wirklich auch berührt. Also der Film funktioniert schon, er hat einfach bei mir nicht funktioniert.
Okay.
Aber ich werde jetzt auch, also ich war trotzdem froh, ihn gesehen zu haben.
Du sprichst einfach, keine Filmwarnung
aus. Nein, weil ich einfach diesen, es kann auf jeden Fall gut funktionieren. Also das ist auch vielleicht einfach funktioniert er einfach bei mir nicht. Und ich werde auch jetzt immer seltener krantig für Filme, die mir nicht gefallen. Ich nehme den Ausdruck. Ich werde nur noch krantig, habe ich noch auf den letzten Film, habe ich nicht versucht zu erinnern, wo ich krantig geworden bin. War Oblivion mit Tom Cruise, Science-Fiction-Film. Da bin ich mit
dem Kopf. Ist das der, wo er in so einer Zeitschleife drin ist?
Nein,
alles ist ja gar nicht so schlecht.
Age of Tomorrow. Nein, Oblivion ist wo er mit einer Frau irgendwie so ein Gebiet patrouillieren muss, und dann kommt er drauf, ich spoilere jetzt, weil der Film ist scheiße, braucht keiner anschauen, und dann kommt er drauf, dass es einfach noch mehrere Gebiete gibt, und überall sind die gleichen zwei Personen auf Patrouille.
Also so Klongeschichte.
Also es ist eine Art Dystopie, und es sind Klone, und er will halt ausbrechen, also das ist halt dieses klassische, ich bin mitten in dem System drin, und sie sind halt eher so quasi der Hunter, der in sein Raumschiff fährt, und er ist wie eine Wüste, und es sind halt die Welt ist aufgeteilt in so Sektoren, und er ist halt für diesen Wüstensektor zuständig, und das ist diese schwebende Homebase, und da wohnt halt diese Frau, und diese Frau ist halt irgendwie, sind die zwei perfekten Menschen, die noch irgendwie dazu da sind.
Das war, wie gesagt, der letzte Film, wo ich kantig geworden bin. Ich verlasse ja fast nie Filme.
Damit hast du nicht mal viel gespoilert. Darf ich eine kurze Anekdote zu Oblivion erzählen? Punkto Grantik. Damals hatte ich meinen allerersten Blog, wo ich halt auch alles, ganz viel Filme geschaut habe und alles rezensiert habe, einfach nur so, weil ich wollte. Und war mit meiner damaligen Freundin im Film, und ich habe sie war dermaßen angefressen auf den Film, dass sie gesagt hat, ich schreibe jetzt eine Gassi-Kritik. Was sie nie gemacht hat. Also einfach keine Lust. Es hat sie einfach nicht gesehen. Sie ist gern mitgegangen mit mir ins Kino, und da hat sie gesagt, ich schreibe jetzt eine vernichtende Gassi-Kritik.
Ja, und weil wir uns dann wieder wehren und sich die Leute aufregen.
Ja, also das war echt, das hat bei ihr auch alles. Und ich habe sie in einige Filme gezwungen, wo sie auszucken hätte können, aber das war der Gipfel.
Das ist interessant, du sagst, du gehst niemals aus einem Film raus im Kino, wenn du bist, auch wenn er dir nicht gefällt.
Ja.
Du bleibst immer bis zum bitteren Ende. Warum?
Ich überlege.
Weil du bist du masochistisch veranlagt, oder hast du einen bereust?
Weißt, beim Restaurant
kannst du
lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken.
Oder weil du Geld dafür ausgibst.
Bei mir ist es übrigens genauso. Ich habe noch nie einen Film verlassen.
Tatsächlich.
Ende des Films.
Ich habe das Gefühl, ich kann nicht drüber eine Aussage treffen, wenn ich nicht zu Ende geschaut habe.
Ich finde auch, weil wer weiß, ob die zweite Hälfte nicht awesome ist.
Ja, also ich habe da das habe ich dann nicht geschafft und dann kann ich den nicht beurteilen, den Film. Ich brauche das für die eigene Rechtfertigung.
Zu Hause Filme, die gerade in Blu-ray-Player oder in in PlayStation reingeschmissen, angefangen zu schauen, dann abschalten. Ja, das habe ich schon des Öfteren gemacht. Das letzte Mal übrigens bei den Zombies in Lederhosen.
Verständlich. Ja, auch schon lange durch unsere Folgen. Wir haben viel zu viel besprochen dafür.
Dass im Kino haben den 3000 Leute gesehen.
Ja, also ich habe, glaube ich, nur den Trailer auf YouTube gesehen. Aber da habe ich sogar den Trailer vorzeitig gebrochen. Ja, jedenfalls, also ich habe meinen wirklich schlechten Film angeschaut bei der Viennale. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Das war das, wo im Trailer ein Stück Fleisch durch einen Flughafen durchschwebt, wo man sich fragt, was ist das? Und deswegen wollte meine Freundin sich den anschauen. Und wir haben wirklich im Kino gesessen und darauf gewartet, dass das passiert. Das ist dann auch irgendwann passiert. Und während und wie das da vorbeifliegt, anschließend, ja, das haben wir eigentlich nur reingeschnitten, aber dass wir den Trailer haben.
Das war handlungsfrei.
Ja, und bis zum Ende haben wir noch gehofft, dass noch irgendwas kam. Irgendwann wurde der Film tatsächlich ein bisschen schneller, aber eigentlich war es eine Dokumentation und kein Film. Und es ist Geschmackssache. Also wir fanden den grauenvoll eine Qual. Ich weiß nicht, wem der denn gefallen hat, aber sagen wir mal so, eine künstlerische Freiheit existiert und der Film war halt hochgradig künstlerisch. Es ist Geschmackssache, wie mit dem Fleck im...
Don't get me started mit Trailern und wie die lügen und so.
Das ist interessant, weil bei mir ist es wirklich so, pro Jahr gehe ich mindestens einmal verfrüht aus dem Kino raus, weil ich das nicht ertragen kann. Letztes Jahr zum Beispiel war das bei mir The Revenant. Das ist so fürchterliche Scheiße von einem Film. Und ich weiß, es gibt viele Fans davon. Ich weiß, es gibt viele Fans von Iñárritu. Das ist so ein Dreck. Das ist unglaublich. Tut mir leid, jetzt gibt's Upright.
Ich muss ehrlich sagen, ich ärgere mich halt über Fehlverhalten im Kino. Und ich finde, zu spät kommen und zu früh gehen ist ein Fehlverhalten, das mir dem anderen stört. Ja, also
oder Mobiltelefone.
Also das kommt noch dazu. Mobiltelefone sind sowieso außer Frage. Aber da ist es halt so, dass du sagst, musst du dringend aufs Klo oder ich meine, das kannst ja alles akzeptieren, aber quasi ist halt so eine Sache. Ich weiß es eh nicht, wenn jemand vor mir geht, warum der geht. Ob er wieder kommt, achte ich dann auch nicht so drauf.
Aufs Klo?
Aber es stört und mich selber, wie gesagt, da ist die, was der Rio gesagt hat, mit, ich halte es für moralisch, um darüber zu richten, ich kenne einfach schon so viele Filme, wo tatsächlich die, ich habe beim Super Bowl mir die zweite Halbzeit nicht angeschaut. Wolltest du sagen?
Ich leider schon.
Okay. Was ist das?
Für die es nicht wissen, Atlanta war weit vorne.
Ja.
Und New England hat es gewonnen.
Ja, können wir das bitte jetzt unterbrechen? Es tut jetzt noch weh. Ich gebe dir recht. Mich stört das natürlich auch mit dem Mobiltelefon. Mich stört sogar, wenn mein Nachbar Popcorn isst. Ja, das zieht mich einfach raus aus dem Erlebnis. Ja. Für mich ist, wenn ich in ein Kino gehe und einen Film anschaue, ist das ein Erlebnis für mich. Ja. Und das zieht einen so heraus. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man sagt, wenn jemand verfrüht aufsteht und aus dem Saal rausgeht, dann stört das ein wenig. Aber ich versuche das einerseits immer so zu machen, dass ich das leise und unbemerkt mache.
Das gehört sowieso.
Und das ist klar, ja. Ich meine, ich schreie jetzt auf und sage, so ein Scheißdreck. Weg damit. Ja. Ich will jede Kopie verbrennen von dem Ding. Ich denke mir dann noch, okay, ich gebe das Geld aus, aber wenn ich, keine Ahnung, nach 2 Stunden sehe, wie DiCaprio sich die ganze Zeit da durchquält und sowieso alles scheiße und...
Man will ja nur einen Oscar haben, denkst du dir die ganze Zeit, oh, okay, komm.
Und irgendwann kann ich dann einfach nicht mehr. Verstehst du, es gibt einfach Filme, die ich mir anziehe und die machen mich einfach psychisch fertig. Aber nicht, weil sie so mindfuckig sind, sondern einfach, weil sie so unglaublich mies sind und mich das dann ärgert.
Ja, diese Art von Ärger, ja.
Und da gehe ich dann auch gerne früher raus aus dem Film, weil mich das nur noch mehr ärgern würde.
Ärger, ja.
das mit den 15 Minuten habe ich schon mal erzählt. Es gibt so eine ungeschriebene Regel, wenn man innerhalb von 15 Minuten den Film verlässt, kriegt man sein Geld zurück.
Echt?
In den Kinos, ja.
Wirklich?
Wow. Das ist so eine... Vielleicht steht das
sogar irgendwo. Hast du das jemals ausprobiert?
Ja.
Das geht?
Habe ich schon. Aber das war ein Notfall, wo ich angerufen wurde. Oder also, halt
du hast gesagt, ich kann den Film nicht sehen? Oder?
Naja, nein, ich will nicht mehr schauen. Oder es enttäuscht mich der Film, wie auch immer. Also es ist eine Art Rücktrittsrecht vom Kauf quasi. Ja, und die meisten Kinos, also es gibt dieses... Ich weiß nicht, ob das irgendwo festgeschrieben ist, aber es gibt auf jeden Fall... So, dass diese Kulanzregelung und die meisten Kinos halten sich dran. Es kommt ja auch de facto, ich meine, ich glaube, einmal hat jemand erzählt, das ist in seinem Kino mit 10 Sälen vielleicht 50 Mal vorgekommen in 10 Jahren oder so. Also es ist kein Massenphänomen.
Interessant, auf den Gedanken wäre ich gar nicht gekommen, dass das möglich
doch,
ist.
Doch, also,
die Taucherhörer wissen
ja. Dann gedacht, dass das so sein müsste, habe ich schon. Aber ich gehe meistens sowieso nur in Filme, die mich, wo ich weiß, die werden mich begeistern, mit Ausnahme wollte meine Freundin unbedingt. Aber ja, mit Popcorn, ich habe leider immer so einen Gast, beziehungsweise ich habe eine Begleitung mit, die genau alles das mitbringt, was stört.
Deswegen alleine ins Kino gehen.
Oh ja.
Ja, da habe
ich... In 9 von 10 Fällen gehe ich alleine ins Kino.
Sehen wir mal auf, was alles stört. Handys, laut knabbern, erklären, nicht was anderes nicht reden, was nicht erklären ist. Ja. Und meine absoluten Sachen, die ich hasse, wenn jemand den Witz, der gerade gesagt wird, wiederholt. Oder wenn jemand vorliest, was auf einem Schild steht. Ja.
Weißt du, was ich
mit das ist aber eine Alterssache. Das habe ich noch nie bei Leuten unter 60.
Was es auch gibt, was mich unheimlich stört, ist, wenn für ein Cameo jetzt ein Schauspieler auftaucht, den vielleicht nicht jeder kennt, und einer zwei Reihen vor mir sagt, ha, ich weiß, wer es ist. Kennt ihr das nicht? Ja. Es ist zum Beispiel bei Django Unchained war das, als Tarantino irgendwann ins Bild kommt, da den dummen Australier gibt und der eine lebt, saugeil, ey, saugeil, oh, ist das geil, dass der jetzt auch mit dabei ist. Ich hätte mit Fresse haben können.
Das ist, also ich meine, da tust du irgendwie still deinen Nachbarn in die Rippen, gut, hey, aber du tust dich irgendwie lauter.
Ach so, ja.
Also aber ich meine, ich habe ja Erlebnisse gehabt. Mein allerliebstes Erlebnis war Herr der Ringe, ich glaube der dritte Teil, Pause, weil der hat ja irgendwie 4 Stunden dauert, Pause gab's. Und ich meine, ich geht jemand, der gleich alt war wie ich, hinter mir und geht in einer Pause hinter mir runter und die sagt dann so, dieser Gollum ist so eine Missgeburt, Alter, ich schwöre. Und regt sich eine Viertelstunde lang auf, was Gollum für eine Missgeburt ist. Direkt vor der Pause war das, wo er das Brot runterschmeißt, oder diese Dings da, Szene, die sich erinnert, wo ich auf jeden Fall, ich meine, du hast ja objektiv recht, er ist ein Arschloch, aber die Tonfall, Formulierung, gepaart mit Lautstärke war einfach, aber gut, so eine Pause ist okay, wenn es während dem Film macht, boah.
Also so im Nachhinein hätte ich mir schon gewünscht, dass ich aus einer einen oder anderen Film rausgehe. Okay. Gerade zum 2 in der Früh. Flash-Film. Ich sag nur einen Filmtitel Family Complete. Ja. Das war die schlimmsten 5 Stunden, so ist es mir vorgekommen.
Gehört das nicht zum Flash-Filmfestival dazu?
Wäre das nicht genau das Februar?
Das ist aber ein interessantes Phänomen. Ich habe mal, weil es mich interessiert hat und ich mittelgroßer bis großer Fan von Jim Jarmusch bin, habe ich mir mal ein paar Filme von ihm auch angesehen, die ich nicht kannte, und da war unter anderem auch Permanent Vacation dabei, sein Debütfilm, der 70 Minuten lang dauert und der sich anfühlt, als wäre in 5 Stunden weil weißt, man das merkt
halt, ist halt, ist ja schon normalerweise eine Meditation,
ja, das eigentlich. Ist halt so ein Anfang 20er, und das war sein Abschlussfilm damals am College. Und der das alles vollgestopft hat mit so Zeugs, wo sich ein Anfang 20er denkt, das ist jetzt aber tiefgründiger Scheiß, den ich jetzt zeige. Und eine Abfolge davon ist es fürchterlich. Fürchterlich.
Okay. Interessant. Ja. Muss ich schauen.
Ja, Küchendiele, Zimmer, Sarg. Da haben hinter uns ein paar Jugendliche die ganze Zeit sich unterhalten, haben laut gekichert, gelacht, bis tatsächlich jemand geschrien, ist jetzt mal da hinten Ruhe. Das habe ich noch nie erlebt bis dahin. Ja?
Wobei man muss auch sagen,
und das war ein sehr, sehr kleiner Saal. Das
also zur Verteidigung beim Slash-Filmfest, da mag ich die Publikumspartizipation schon, dazu. Wenn das ganze Publikum lacht. Oder weil es ist immer was ein typischer Running Gag beim Slash-Filmfest, dass halt immer bevor der Film beginnt, zischt jemand mit der Bierdose und dann lacht der ganze Saal. Ich meine, das ist dann auch schon nett und das hat auch sowas, finde ich, was ich halt ich war einmal in New York, was amerikanisch Publikummäßiges hat und das kann ich dann auch schätzen, aber so die Ausrufe.
Klassiker ist auch, letztens war ich wieder bei einem Kurzfilm, der halt, weißt du, Nüsse und Teampremiere und ich gehe halt das Rental-Cat hin, weil ich die Leute kenne. Und klassischer Fall von irgendwie, der Film startet nicht sofort und einer sagt, boah, ist der toll! Kennst du das? Ja, und es gibt ein paar Vollidioten, die lachen. Und in der Film hieß Unberührt. Und immerhin war das halbwegs so, dass irgendeiner gesagt hat, so einfach so, nachdem der Witz vorbei war und auch immer der Film nicht losging, so, nicht grapschen, irgendwie sowas, das war noch so irgendwie einfach random, hatte vielleicht in der Situation was zu tun und irgendein anderer sagt dann, der Film heißt Unberührt. Okay, ja, aber trotzdem, das am Anfang, das war filmspezifisch, aber am Anfang, habe noch einen tollen Film gesehen, aber ich darf nicht drüber reden. Weil,
hast du ein Embargo unterschrieben?
Ich habe kein Embargo unterschrieben, aber ich bin gebeten worden, ein Embargo zu. Es ist nämlich so, also generell bei Presseaussendungen, aber es gilt auch bei Pressevorführungen, gibt es einen Termin, dass man sagt, man darf bis zu dem oder dem Datum diese Informationen nicht an die Dinge. Dieser Film läuft bei der Berlinale und hat am 11. Premiere, deswegen darf ich noch nicht drüber reden. Wir haben das allerdings den Podcast schon aufgenommen, der Hannes und ich. Also, der Podcast ist im Kasten. Und der Film hat noch keinen Starttermin, also insofern, da war ich.
Diese Folge kommt vor dem 11. noch raus?
Ich weiß es nicht, der Film hat noch keinen
Starttermin. Nein, ich meine diesen Podcast. Achso, du darfst bis zum 11. nicht oder
auch? Ich darf bis zum 11. nicht.
Ja, also ich darf Folgen am 11. raus.
Meine Herren, ich möchte euer Gequassel nicht eintrüben, ja, aber ich schreibe eine Stunde Shownotes, der Stefan ist nicht da. Überlegt euch, wie viel sie noch redet. Einer muss das auch verschonen.
Ich habe ja gesagt, ich habe leider gesagt, ich schreibe die dritte. Wenn ich dabei bin, dann, weil ich bin ja für die dritte.
Ist derzeit kein Stefan.
Noch nicht, noch.
Ja, die zwei Minuten hast du noch. Das ist nicht mein Problem, aber die dritte mal.
Sehr gut. Das war wirklich ein wunderbarer Podcast.
Allgemeines Gehör über Filme aus. Ich sag's euch.
Ja, wir wollen doch die 3 Stunden auf jeden Fall erreichen.
Kann man eine Minute schon mal schreiben.
Also, ich hab letztes Mal was über 3 Stunden.
Nein, nicht Iron Sky. Davon.
Ja gut, ja.
Iron Sky 3, oder? Iron Sky ist
3. Ja, da warte ich jetzt schon drauf.
Nee, ist der schon draußen?
Nein, der ist noch gar nicht in der Produktion.
Okay, der ist noch gar nicht in Produktion? Na,
ja, oder sagen wir mal, vielleicht Anfang noch, aber gedreht wurde noch gar nichts, meines Wissens.
Ja, Iron Sky 1, gut, lustig, oder? Nazis sind am Mond. Außerdem jeder Film mit Udo Kier. Top.
Ja, es ist nicht so, also jetzt im Nachhinein, nachdem ich ihn schon das dritte Mal angeschaut habe, hat es wirklich seine Längen und man kommt nicht so wirklich in den Film hinein. Man beobachtet im Prinzip alles nur so richtig passiv, nimmt einen nicht mit in die Handlung rein und dann passiert irgendwas und man weiß nicht wirklich, was man... ob man jetzt mitfühlen soll oder sonst was.
Aber dafür, dass es eben so ein Crowdfunding-Ding war und so, ist keine Ahnung, bei dem habe ich nicht so ein filmkritisches Auge drauf, weil irgendwie so dieses Gesamtthema und außerdem Kia.
Also ich habe den auf Blu-ray.
Hattest du schon erwähnt?
Nein, ist nicht drauf, ist so wie Rutger Hauer. Da kann ich
Rutger Hauer kann ich auch nicht fertig sehen. Der Film hat, ich habe den auf Blu-ray, absolut gutes Bild, absolut guter Ton, Sprecher, naja, die Schauspieler zum Teil wirklich sehr overacting, gab's, ja.
Horst bereut, dass der Podcast so offen ist.
Ja.
Dass er das nicht elitär klein gehalten hat, in Europa.
Ja. Hast du nicht gesagt, der Stefan ist nicht da, wir müssen es ausnutzen?
Ja, schon. Liebe Grüße, Stefan. Na, komm, reiß noch irgendein Thema an.
Also ich wollte noch ein Thema. Buch erzählen, dazu bin ich jetzt schon zu betrunken. Das mache ich nächstes Mal.
Was ich erzählen kann zum Thema sich schlecht benehmen, weil das vorher kam, deswegen Kino.
Warum zeigt er auch mich?
Nein, weil ihr das eben, was im Kinosaal schlechtes Benehmen. Ich kann jetzt aus eigener Lebenserfahrung einbringen, ich bin ein begeisterter Couchsurfer und Couchsurfer-Hoster. Fülle meine derzeit leere Single-Wohnung lustig mit Couchsurfern. Und ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber ich müsste so zwischen 30 und 40 Leute schon gehostet haben. Und arbeite daran gerade, dass ich wirklich von jedem Land der Erde einen Gast kriege und dann kann ich mal so eine große Weltreise machen und die alle Retour besuchen. Also derzeit das Sammelprojekt.
Sag aber, Bescheid, wenn du einen aus Nordkorea zu Gast hast.
Ja, das wäre schön, aber ich arbeite daran. Aber was mir jetzt halt zum ersten Mal und das Prinzip beim Couchsurfing ist so, also egal ob man Gast ist oder ob man Host ist, es gehört sich so, dass man nach eine Review schreibt und da schreibt man halt üblicherweise was Nettes. Also man schreibt, ja, war ein sehr netter Gast oder als Gast schreibt man, war ein exzellenter Host und bla bla. Sinn ist halt auch so ein Sicherheitsfeature. Es gibt ja Leute, die speziell Männer, die sich weiblichen Gästen gegenüber nicht gescheit benehmen, dass da halt dann so ein öffentliches Warnungssystem da ist. Mhm. Oder wenn einer sind ja schon so Ankreuzelvorgaben, also war unhygienisch oder keine Ahnung. Oder
was jetzt. Ja, klar.
Und macht Sinn. Macht ja auch Sinn. Und mir ist es jetzt halt zum ersten Mal passiert, dass mir Gäste enorm am Sack gegangen sind. Also echt, dass ich wirklich dachte, das gibt's nicht. Und der Hintergrund ist der, das waren zwei Mädchen aus Russland. Ich habe sie akzeptiert für 3 Tage. Und ich kenne mich schon gut aus, also habe sie sogar abgeholt vom Busbahnhof und so und alles lebend. Und dann haben sie gesagt, ja, sie kommen von Berlin und da haben sie nichts Gescheites zum Essen gekriegt. Und ich habe gesagt, ja, mein Nachbar kommt, wir kochen nachher, könnt ihr gerne dazukommen, bla bla. Und haben gesagt, ja, sie kommen und es war halt Schedult, sie gehen sich jetzt die Stadt anschauen und sind um 7 da. Und wir essen gemeinsam. Ja. Und ich koche halt mit meinem Freund und es wird 8 oder nichts von denen. Dann schaue ich aufs Handy, haben so um 6 Uhr irgendwann eine SMS geschrieben, ja, wann kommt dein Freund? Weil wir kommen zwischen 9 und 10. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, na, das geht jetzt nicht. Ja. So,
du meinst, das war's?
Wenn ich für wen koche und die Einladung wird akzeptiert, dann brauche ich nicht kurz vorher eine Meldung, wir haben es uns anders überlegt. Also das war halt, ist mir persönlich am Strich gegangen. Und auf jeden Fall sind es dann auch nicht um 9 auftaucht und nicht um 10, sondern um 10:30, sonst dann irgendwann eintrudelt. Und dann, ich habe sie jetzt nicht geschimpft oder so, aber sie sind gekommen und haben gesagt, hey, sorry we're late, it's okay with you. Und ich habe gesagt, nein, ist nicht okay. Und war dann halt ein bisschen unfreundlich, habe gesagt, ja bitte, gebt mir einen Schlüssel zurück und so. Und halt deutlich gemacht, dass mir das nicht gefallen hat. Und sie haben auch nicht checkt, warum ich jetzt böse bin. Und haben gesagt, well, we were just a bit too late. Und habe gesagt, no, you said you'll be here at 7, eat with me, and then you write, you come late, it's not okay. Ja? Macht man nicht. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, war ich dann irgendwie grantig, auch weil sie sich blöd benommen haben. Sie haben gesagt, ja, wir haben uns verlaufen. Und nichts haben sie sich verlaufen. Sie haben geschrieben, sie schauen sich noch die Stadt an. Und dann habe ich gesagt, ja, passt auf, ihr könnt notfalls bis Samstag da bleiben, aber mir wäre am liebsten, ihr seid morgen früh weg. Ne? Und dann sind sie auch wirklich in der Früh dann so verschwunden, also ein bisschen später. Und dann bei Couchsurfing, das wartet so lange das System, bis der Besuch offiziell zu Ende ist, laut Kalender. Also du hast kein Feature, um zu sagen, na, die Gäste sind jetzt gar nicht gekommen. Und dann, wenn du dich dann einloggst, während dieser Besuch vorbei war, fragt dich Couchsurfing, und wie war der Gast oder wie war der Gastgeber? Und du kannst da so eine Bewertung hinterlassen mit so Feldern zum Voraus anklicken. Und das war jetzt halt für mich zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, na, das war nicht in Ordnung und dann schreibe ich jetzt auch eine schlechte Review, also was ich sonst nie gemacht habe. Schreibe halt meine schlechte Review und die Reviews werden dann beide gleichzeitig online geschaltet. Also
man sieht nicht die vom anderen vor.
Man sieht nicht die vom anderen vor. Du weißt nicht, was der andere ist. Du hast dann aber die Möglichkeit, auf die vom anderen zu reagieren. Kannst du eine Antwort drauf schreiben. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich, so wie ich dich jetzt einschätze, werden die sagen, creepy old man, was angry wie das. Und werden auch schlechte Review über mich schreiben. Ne? Und ich habe halt versucht, das möglichst exakt hinzuschreiben, was passiert ist und so. Und ja, und man wird auch explizit gefragt, empfehlen Sie diesen Gast weiter oder empfehlen Sie diesen Gastgeber weiter? Und ich habe halt versucht, das so ehrlich und objektiv wie möglich zu beantworten. Und habe mir gedacht, na sehr was, jetzt werde ich da meine erste schlechte Review kassieren. Und was dann passiert ist, dass von den zwei Mädchen, von der ich mal weniger erwartet habe, die hat mir dann trotzdem eine positive geschrieben, wo es dann auch sehr nett drunter geschrieben hat als Antwort. Unter meine negative hat es geschrieben, ja, es tut dir sehr leid und der Horst war so nett zu uns und hat uns geholfen da und da, aber wir sind leider nur eine Nacht geblieben. Oder so. Mhm. Und bei der anderen, wo ich es mir eigentlich nicht erwartet hätte, die hat dann also sozusagen zurückgeflamed, ja, und dann, ja, er war sehr unhöflich zu uns und bla bla. Und ich habe das dann unkommentiert stehen gelassen und habe gedacht, jeder, der
gescheit ist, kann das selber nachlesen. Und ich weiß auch von den anderen Leuten, die viel hosten, da hat man dann halt ab und zu ein schlechtes Erlebnis. Mhm. Und mir ist es halt jetzt zum ersten Mal selber passiert und hat zum Glück nicht Couchsurfing für mich verdorben. Also ich habe nachher wieder dafür nettere Leute gehabt. Für
ein verpasstes Abendessen, ja.
Naja, es geht darum, wie du mit wem umgehst. Das war das, was mich...
Ja, sie haben jetzt nichts zerstört in deiner Wohnung oder
etwas
mitgehen lassen oder so.
Nein, es ist auch mal nichts schlecht worden vom Essen. Es ist eher so, dass es eine Benehmenssache, ja. Wie man ehrlich ist.
Deswegen sage ich also, wenn da die Chemie halt nicht
stimmt. Ja, weil die Leute sind ja dann doch allein in deiner Wohnung können und du brauchst ja Grundvertrauen. Habe ich ja gesagt, ich habe da kein Vertrauen, weil ich... Du sagst dann, zünd jetzt kein Gas an, während ich weg bin und so. Ne? Und wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht auf einfache Sachen verlassen, wo setzt du eine Grenze?
Das ist einfach ist da Sinn, das ist
ja, klar, sicher. Sicherheitsrisiko, ich habe gesagt, raus so mit denen. Ne? Und ja. Ja, und das, was ich erzählen möchte, ist, dass lustig passiert, dass ich dann trotzdem von der einen eine gute Review gekriegt habe. Mhm. Habe ich dann auch geschrieben, I'm very impressed und so. Und ja, also es passieren halt Sachen,
also die uns nicht passieren. Doch wieder auf, ein bisschen. Also war
auch, ich war auch angenehm auch überrascht, jetzt genau. Im Unangenehmen sozusagen.
Ja, bitte, so gut. Und scheint auch da ein funktionierendes System zu sein, dieses Couchsurfen.
Ja.
Ich meine, du hast jetzt wie viel, 40?
Also ich habe ordentlich
gehostet. Oder 30,
sag mal. Das war wirklich das erste unangenehme Erlebnis.
Genau, ich meine, das ist...
Und auch als Gast, ich bin, glaube ich, 5 oder 7 Mal wo geschlafen als Gast. Und das unangenehmste Erlebnis von allen war, dass mir einmal ein bisschen langweilig war. Also dass einer sich nicht 4 Haxen ausgerissen hat, um mich zu entertainen, sondern der hat vom Fernseher geguckt. Und wir haben das dann gemeinsam einmal ferngeschaut und einmal, naja, das ist nicht so lustig, dass man schlafen kann. Also das war so das Allerschlimmste. Mir war ein bisschen fad. Ja. Also, und sonst kann ich echt sagen, insgesamt echt, also wesentlich viele schlimme Hotels erlebt als schlechte Couchsurfing-Erlebnisse. Nach wie vor sehr empfehlen das Ganze.
Gut, ich glaube, das war aber eine Abschlussgeschichte.
Ja, mit Moral und allem.
Ja, das Lustige ist, dass der Ari die verschont wird.
Toll. Dog Surfing ist super.
Und die Moral der Geschichte kommt um 7 zum Abendessen.
Wenn ihr das vorher gesagt habt,
dass ihr es tut.
Horst ist pingelig. Ja, das wird jetzt der Running Gag. Ja, schön zu dem Couchsurfing gibt es noch ein, sie sind um 11 Uhr gekommen, da war draußen gerade Schnee. Ne? Und wie ich, da haben sie ein paar Mal zurückgeredet und dann habe ich gesagt, please give me the key. Ja? Und das ist sozusagen der ultimative Vertrauensverlust, dass man den Schlüssel zurückfordert, den Gästeschlüssel. Ja. Und der eine hat dann gesagt, do we have to go now? Und dann glaubt, ich schmeiße um Mitternacht in den Schnee hinaus, was ich natürlich nicht getan habe. Aber, ja.
Bis zum nächsten Mal.